Hey, habt ihr schon gehört? Unser Podcast wurde jetzt auch im Roast Google Dinner vorgestellt.
Boah, super! Dann hören uns ja vielleicht doch bald noch mehr Leute zu.
Vielleicht? Mann, das ist unser Durchbruch.
Naja, Durchbruch.
Na und ob? Jetzt weiß die ganze Welt von uns. Die Klickzahlen werden in die Höhe schießen. Unternehmen werden uns anbetteln, über ihr Zeug zu reden.
Na, meinst du wirklich?
Und ich kann endlich diese Kacksendung und euch Loser hier verlassen. Ich werde größer als der Angry Video Game Nerd. Kinder auf dem Pausenhof werden mich zitieren. Sponsorings, Werbeverträge, Hollywood. Ich habe es endlich geschafft, Leute. Geschafft.
Aber Gordon, das Roast Google Dinner hat ich noch nicht mal erwähnt.
Ja, ich...
Ach nein.
Leider nicht.
Oh, ja. Ja, dann fangen wir jetzt wohl am besten mit der Aufnahme an, oder?
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute reden wir noch einmal ein wenig über das kommende Ende von Moto Classics, Neo Vintage und Co.
Auch zu den neuerhältlichen Masters Toys sagen wir etwas.
Und auch bei den Hörerfragen geben wir wieder Gas.
Das alles und mehr hört ihr jetzt in Folge 162 des Hemänischen Quartetts mit Sebastian Action Vinyl,
Manuel Masters,
Matthias Classics
und The Formless One Gordon Vintage.
Viel Spaß!
Das Hemänische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, liebe Hörer, vielleicht habt ihr es gemerkt, unser Wochenrhythmus funktioniert aktuell bei den Folgen nicht so hundertprozentig. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache, wo wir aktuell feststellen, Realität und Wunsch kommen manchmal nicht so hundertprozentig zusammen, weil jede Folge muss ja auch noch ein bisschen geschnitten, aufbereitet, digital nachbearbeitet werden und ein bisschen ist dabei großen Anführungszeichen zu setzen, denn der liebe Stefan, der das ja bei uns macht, hat da wirklich einen Haufen Arbeit und wenn wir dann auch noch eine ellenlange Folge wie die letzte über die PowerCon News machen, ist es natürlich nochmal mehr Arbeit, also entschuldigt bitte, wenn wir das mit dem Wochenrhythmus nicht hundertprozentig hinkriegen. Nichtsdestotrotz, wir versuchen das immer noch halbwegs auf die Reihe zu bekommen, dass es nicht zu lange dauert. Kommt ja immer wieder was dazwischen, auch manchmal Arbeit und so. Wir können nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt immer aufnehmen, wo wir gerne möchten. Aber das mal nur am Rande. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die heutige Folge. Und bevor wir zu unseren Hörerfragen kommen, habe ich noch zwei Dinge. Da spreche ich sofort mal den Matthias an, denn der war zu Gast beim Badcast, oder?
Ja, beim Badcast Deutschlands erstem Batman-Podcast, glaube ich. Und da werden sich jetzt vielleicht ein paar fragen, hey, warum Batman? So, das jetzt mit Masters of the Universe zum Tor. Es gab ja diese Crossover-Miniserie Injustice vs. Masters of the Universe und da ist natürlich auch der Batman dabei. Der ist ja Teil von der Injustice, vom Injustice Universe, ist ja von DC und einer der Teilnehmer oder Gründer vom Badcast, der Bernd Lutisciano, der hat mich da mal angesprochen, ob ich denn Lust hätte, bei ihm sozusagen im Badcast, der ja allgemein auch DC-Themen hat, über dieses Crossover zu reden. Aber im Grunde war es dann vielmehr ein Schwelgen in Erinnerungen, weil auch der Bernd ein großer Masters of the Universe-Fan ist und der eigentlich schon immer mal über Masters of the Universe reden wollte im Badcast und die anderen wollten immer nicht anscheinend. Die sind nicht so große Masters of the Universe Fans, aber ja, hat Spaß gemacht und das YouTube-Video, das ist schon, glaube ich, bei fast 1500 oder so Aufrufen, also coole Sache.
1500 Aufrufe, da muss ich doch direkt mal sagen, wieso kriegen wir nicht so viele Aufrufe? Wir reden hier die ganze Zeit über He-Man, also ja, da müssten wir doch... Oder liegt es vielleicht doch an Batman?
Es muss an diesem komischen Nicht-Nischen-Thema DC und Batman liegen.
Unglaublich. Also vielleicht sollten wir öfter über Batman reden, dann schalten noch mehr Leute zu. Ich weiß es ja nicht, aber Also, liebe Hörer, an dieser Stelle, ich freue mich tatsächlich jedes Mal, wenn bei einem unserer Videos oder auch bei unserem Podcast ein Kommentar fällt und vor allem auch ein Like gegeben wird und wenn jemand wieder unseren Kanal abonniert. Vielleicht kommen wir dann doch mal irgendwann auf so eine Hörerzahl, wie es der Badcast hat. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Sendung mit dir, Matthias. Ja. War toll zu hören. Ja. Aber sag mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich hatte dich schon privat gefragt, ob ihr euch kennt, weil der Bernd ist ja auch gar nicht so weit weg.
Ja, der ist ja, der wohnt tatsächlich hier in der Nähe, ja. Und aber davon haben wir uns nicht kennt. Also ich glaube, der ist auch treuer Hörer von unserem Podcast und er sagt ja auch in unserer Aufnahme vom Badcast, dass das Humanische Quartett quasi eine Art Vorbild war für sie oder für ihn, dass sie Donald Batman Batman Podcast aufziehen, einen deutschsprachigen. Und ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich mich in einer Folge mal sehr positiv über den Injustice versus Masters of the Universe Crossover Comic geäußert und dann hat er gemeint, ja, ich bin da ein guter Sparringspartner und lustigerweise arbeiten wir auch noch beide beim gleichen Konzern. Also er ist mir dann einmal in der Kantine über den Weg gelaufen, sogar an dem gleichen Tag. Plötzlich, also ich wusste nicht, wie er ausschaut. Er kommt plötzlich einer zu mir, hey, wir haben doch heute Abend ein Date und ich so, keine Ahnung, was sie nennt, sondern ich bin der Bernd. Ach so, ja, Wahnsinn, was? Du bist
das, ja, ist die übelste Anmache aller Zeiten.
Ja, genau, ja. Und ja, das war ganz lustig und ja, aber so richtig, das war einfach von ihm, dass er mal eine Master of the Universe-Folge machen wollte bei ihrem Badcast und ja, das war dann in der Woche vor der PowerCon. Er hat dann auch noch ein bisschen gebraucht fürs Schneiden und ein bisschen so zum, weil er hat ja dann auch noch so Audio-Samples von den alten Werbespots und so mit eingebaut. Das fand ich ganz cool. Und ja, letzte Woche ist dann rausgekommen und ja, kann man bei uns auf der Website natürlich finden und auch bei batmannews.de. Also die haben logischerweise auch eine Website, wo sie das Ganze immer veröffentlichen.
Genau. Apropos Einspieler, der zweite deutsche Werbespot mit dem Bechersaus, den habe ich tatsächlich noch nie vorher gehört. Also sogar für mich eine Premiere. Echt? Und lohnenswert.
Echt?
Ja,
okay, ja,
cool. Habe ich nie gehört. Ich war total baff, dass es da noch einen gab.
Ja, sehr gut.
Und ja, und also bezüglich wen er da genommen hat, vielleicht warst du einfach ihm auch der sympathischste. Kann ja auch sein.
Ich weiß nicht, vielleicht
weil ich der Gordon ist doch immer so negativ
und vielleicht weil ich so positiv bin.
Ja. Ja, sowieso.
Oder weil ich so viel lache vielleicht, ich weiß, keine Ahnung.
Ja, vielleicht auch das. Gordon, vielleicht musst du mehr lachen, dann wirst du auch mal Roastgubbel-Dinner erwähnt.
Das war lustig.
Ja, denn liebe Hörer, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, in einer der jüngsten Folgen des Roastgubbel-Dinner, also der amerikanische Podcast von He-Man.org, da haben sie über andere Podcasts geredet und da haben sie auch unseren erwähnt. Lustigerweise hat Val Staples dann sofort gesagt, ja, er kann eigentlich keinen Fatzen Deutsch. Und Danielle Gelert hat dann übernommen, die tatsächlich per Translator hier immer wieder mal mit reinhört, was ich sehr geil finde.
Ja,
und ja, als es darum ging, wer diesen Podcast macht, wurde leider der Gordon sehr deutlich übersehen, weil sie sich just wohl auf die Folge bezogen haben, wo Gordon pausiert hatte.
Tja, der Preis des Pausierens, sage ich nur.
Ja, ja, genau. Was also man sollte keine Folge unseres Podcasts verpassen, auch nicht als Host.
Ja, mei.
Ja, Gordon, was tust du denn jetzt?
Ja, vor allen Dingen dafür, dass ich irgendwann damals auch noch Val Staples Synchronstimme war, als er ja ein Interview für euch gegeben hat, ist das eine ungeheuerliche Frechheit. Ja, und ansonsten mache ich natürlich nichts. Was soll ich da machen?
Ja, am besten weiter Folgen mit uns aufnehmen, oder?
Sehr wahrscheinlich, ja.
Genau. Ja, Manuel, erinnerst du dich noch, welche Folge das war, wo wir damals beim Roastgubbel denn auch zu Gast waren?
Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es war in den 30ern. War es
32, ja.
34, 36, irgendwas in dem Dreh war es.
Gut geraten, ne?
Ja, welche war es?
35.
Ja, also wie gesagt, 30er war ich mir ziemlich sicher. Kann ich mich auch noch genau daran erinnern.
Wann und da wann waren wir auch noch in den 30ern.
Oder da waren du? Wir auch noch in den 30ern. Ja, das stimmt. Das war vollkommen richtig. Jetzt geht schon 50 zu, ist ja unfassbar. Nein, so stimmt es natürlich auch nicht. Dramatik. Nein. Aber war damals auch eine coole Sendung. Ja, da haben wir auch über einen Podcast gesprochen, wie der entstanden ist, und über Plenty Eternia haben wir gesprochen, und da habe ich als ziemlich coole Erinnerung.
Vor allen Dingen war das die letzten Endes Initialzündung, dass wir dann doch ernsthaft darüber geredet haben, einen deutschen Podcast zu machen.
Echt, war das in der Tat, dass das vor dem Himanischen Quartett war? Hat sich jetzt überschnitten, dass wir sogar schon am Anfang waren? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Also ich habe letztes Mal nachgeschaut vom Datum. Also ich glaube, es war Anfang Februar die Rosekugel Dinner und Ende Februar war dann das erste Himanische Quartett.
Dann magst du recht haben, Sebastian.
Also wir waren tatsächlich schon vor der Sendung, als wir zu Gast waren. Da waren wir schon in Gesprächen drüber, wie wir das jetzt tatsächlich aufziehen könnten und so. Aber es war immer noch so ein, vielleicht. Und dann haben wir das relativ schnell nach der Aufnahme, die auch noch ein bisschen vorher stattfand, dann tatsächlich noch stärker konkretisiert und haben gesagt, hey, jetzt erst recht. Ja, also der Badcast wurde von uns inspiriert, wir wurden vom RGD inspiriert.
Ja. Also ich erinnere mich an noch Probeaufnahmen gemacht mit dem Toni und sowas alles, ne?
Ihr habt doch auch mal so eine Textfassung veröffentlicht von dem Podcast.
Ja, das war die allererste,
so eine Probegeschichte.
Ja, das war aber vom Sebastian, das hat er initiiert gehabt. Da war, glaube ich, der Postcard noch nicht im Vordergrund, aber
das war schon so die grobe Idee da in die Richtung, wo wir dann gesagt haben, ja, Podcast, so viel Aufwand für damalige Verhältnisse, da ist nach sehr viel Aufwand aus.
Ja, ja, klar.
Schauen wir erst einmal, wie das so in Textform überhaupt ankommt, ob so Gespräche zwischen Fans über ein Thema überhaupt von anderen dann gelesen oder beziehungsweise sogar gehört werden können.
Ja, interessant. Also, ja, liebe Fans, ich weiß nicht, inwiefern ihr das wirklich wisst, aber die allererste Folge vom Himanischen Quartett war in Textform. Und ja, geh mal ins News-Archiv von Plenty Eternia. Helf mir mal ganz kurz, vom Datum her 2011, kann das sein?
War das 2011? Ja, das müsste doch 2011 gewesen sein.
Also 2011 war die erste richtige Folge im Februar zur New York
Toy Fair. Dann vielleicht 2010, Ende 2010. Also da war eine gewisse Latenz zwischen beiden Episoden. Also du musst ein bisschen aufpassen, lieber Hörer, weil die erste Folge von Imanischen Quartett ist natürlich schon Audio. Von daher gibt es aber in den News trotzdem noch, dann nennen sie Folge 0, keine Ahnung. Heißt aber genauso wie Imanisches Quartett und ist in Textform. Ja.
Mhm. Coole Sache damals. Ja, ist auf jeden Fall immer gut, wenn man in anderen Podcasts erwähnt wird oder wie Matthias sofort selber mitmacht und dann Leute auch darauf aufmerksam macht. Ich hoffe auch durch kommenden Film, Serienkram und so weiter, dass unsere Hörerzahlen stetig steigen und es vor allem den Leuten natürlich weiterhin gefällt. Aber nachdem wir jetzt genug über uns geredet haben, Manuel, reden wir über dich. Wir haben eine Running Question in den letzten Folgen nämlich gehabt. Und jetzt darfst du erklären, was war deine allererste Masters of the Universe Figur?
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wurde ich in den vergangenen Folgen immer ich gefragt oder ihr gefragt, was eure Figur war? Eure
erste? Naja, also wir haben immer für dich geantwortet.
Also, alles klar, okay. Ja, dann bin ich weiß nicht, was ihr geantwortet habt. Ich bin mal gespannt, ob einer davon richtig lag. Meine allererste Masters Figur war, tada, Man at Arms. In der Tat.
Mhm.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau warum. Eigentlich völlig unspektakulär. Aber das war in der Tat meine allererste Figur und das war auch mein erster, sag ich mal, Name im Fandom von Masters, wo ich mir in den Foren angemeldet habe, hieß ich.
Du hast nicht Manuel at Arms geheißen?
Nein, so kreativ war ich damals noch nicht. Ich war ganz auf ganz schmalen Pfad irgendwie, ganz simpel, Man at Arms, ja. Allerdings glaube ich etwas andere Schreibweise, ohne Bindestrich, sondern zusammengeschrieben mit Kamelhöcker Schreibweise, aber naja gut, ein bisschen kreativ darf man schon sein.
Ja, gut, dass wir uns dann kennengelernt haben.
Ja, das stimmt, ja, richtig. Wobei, als Man at Arms hast du mich glaube ich nie kennengelernt, also das war dann glaube ich schon direkt auf PE dann als Manuel, ne?
Als Manuel, das haben wir jetzt offiziell als etabliert, Manuel. Dass das immer Manuel war.
Ja. Ich glaube, auf anderen Fanseiten hatten wir zwar schon mal so Kontakt, aber da konntest du mich, glaube ich, nie leiden irgendwie. Ich weiß auch nicht so recht.
Warst du nicht der, den ich damals beleidigt? Egal, das gehört jetzt nicht hierhin.
Genau.
Ja. Machen wir lieber mit weiteren Hörerfragen weiter.
Genau, so, und da haben wir eine Frage von Thieler Hollig. Und eigentlich hat er sogar mehrere Fragen. Und zwar beginnt er seine Frage wie folgt. Im Moto Classics Canon sind He-Man und She-Ra, ja Skeletor mit einigen Begleitern ins All gefolgt. So, die erste Frage, was denkt ihr, wer hat sie da alles begleitet? Matthias, was denkst du?
Tja, also ich habe ehrlich gesagt da noch nie so Gedanken gemacht. Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, Goras.
Geil, geil.
Mighty Spector vielleicht. Und
Harvey Spector, wer weiß.
Und Rio Blast. Rio Blast ist cool. Space Cowboy.
Okay, klingt mir schon mal nicht schlecht. So, jetzt sind die aber weg. Wer übernahm denn deiner Meinung nach auf Eternia die Führung? Und wer wurde neuer Befehlshaber der königlichen Wache? So, in Klammern, Man at Arms, Stratos, Sorceress sind tot, Teela ist die neue Sorceress und Clamchamp ist der neue Waffen.
Also wenn der nicht, denn der ist anscheinend nicht tot, dann würde ich sagen, definitiv der Fisto, weil da gegen seine Faust, eine Faust geht in den Palast sozusagen und ist der neue Befehlshaber der königlichen Wache und räumt da auf.
Okay. Und, und die Führung, der König quasi?
Tja, das ist dann eine Militärdiktatur auch vom Fisto.
Oh ja, alles klar. Ja, das passt ja. Okay, das ist nicht schlecht. So, last but not least. wie sah es denn dann bei den Evil Warriors aus? Jitsu übernahm Skeletors Platz, doch konnte er dies so einfach? Das ist die Frage von Peter Hollick. Und er schreibt noch weiterhin, haben die anderen Monsterkämpfer das so einfach akzeptiert? Vielleicht gab es ja da tatsächlich eine Wahl, so was Demokratisches und keine Diktatur. Ja,
stimmt, genau. bei den Guten wurde eine Diktatur eingeführt und bei den Bösen, die haben Demokratie, so muss es gewesen sein.
Richtig.
Gute Frage. Also warum der Jitsu jetzt da der Anführer ist, vielleicht hat sich der immer ein bisschen als der Schlauste rauskristallisiert und dann waren sie alle ganz froh, dass der das übernimmt.
Ja.
Ja, das ist jetzt mein Ansatz. Der war immer der Schlauste, der hat nie einen Schmarrn gemacht und darum waren alle ganz froh, dass der das übernimmt. Ja, genau.
Der wurde demokratisch gewählt, weil er der Einzige war, der nicht in die Scheiße gegriffen hat.
Ja, genau. Oder der gewusst hat, wie man sich zur Wahl stellt.
Du bist der Einzige, der nie oder sich bewusst gegen Skeletor aufgelehnt hat. Okay.
Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Ja, also.
Was ich denke, wer He-Man und She-Ra in den Welt ins Weltall begleitet hat, in den neuesten Moto Classics Biografien sind schon so ein paar Lücken dahingehend geschlossen worden, aber unabhängig davon hatte ich wie immer vorgestellt, dass Roboto ein perfekter Kandidat war, um seinen 2000X-Look dann irgendwann noch zu erklären, weil er eben auf Primus dann Upgrade bekommen hätte, Moto Classics kennen und so. Und Roboto ist halt einfach ein Charakter, der finde ich auch gut zu New Adventures reinpassen würde. Cyclone hätte ich auch gar nicht schlecht gefunden dafür. Snoutsport auch, aus ähnlichen Gründen. Das wären tatsächlich so drei Kandidaten gewesen, die ich gut gefunden hätte, wenn die mitgereist wären.
Gerade Snoutsport, der kam doch aus dem Weltall sogar, ne?
Ja, aber nur in den deutschen Hörspielen.
Naja, aber
kann man das merchen?
Irgendwie merchen, genau. Und war Extender ja auch noch irgendwie mit von der Partie?
Ja, der war auch dabei, der war auch im UFO,
ja. Ja, also wenn es da nach Hörspiel kennen geht, dann müssen die beiden nochmal dann los und dann stranden die auch nochmal im Hyperraum oder sowas.
Also die hätte ich witzigerweise auch dazu gezählt. Also Snoutsport habe ich mir sowieso die ganze Zeit gedacht, das ist ja nur ein Helm, ne? Der hat ja nicht wirklich so einen Elefantenkopf da. Und deswegen habe ich mir das gedacht und Roboto bietet sich natürlich an, gerade auch wegen solchen Sachen wie dem Weaponstronic oder so. Da hätte man dann auch eine gute Story irgendwie machen können, dass zum Beispiel Roboto den Weaponstronic baut oder irgendwie sowas. Das wäre sicherlich ganz gut gewesen und ich hätte natürlich Rockon und Stone da noch mit reingepackt, weil die natürlich auch irgendwie passen.
Aber die wären außen mitgeflogen, ne?
Genau.
Ja.
Mit den Meteorbs.
Ja.
Ja, Rio Blast wäre auf den Meteorbs geritten, das wissen wir.
Genau.
Ja, wer hätte dann derzeit auf Eternia die Führung übernommen? Wer wurde neuer Befehlshaber der königlichen Wache? Also die Führung auf Eternia, schätze ich mal, wäre dann vom Rat der Weisen übernommen worden. Halt im Grunde so der eternianische Senat, um das so zu sagen. Und ich hätte mir da vorstellen können, dass dieser Senat dann auch stärker mit Teela irgendwo was zu tun hat, auch wenn die Hüterin von Grayskull ist, aber dass die da trotzdem sich noch stärker einmischt. Königin Malena wäre garantiert halt letzten Endes auch drauf gefolgt, wenn König Randor schon gestorben war. Aber der ist ja, glaube ich, erst gestorben, kurz bevor He-Man wieder nach Eternia gekommen ist. Also ich glaube, Malena hätte zusammen mit Teela und diesem Senat halt weiter auf Eternia die Führung genommen. Es sei denn, es würde bei Führung jetzt irgendwie so um militärische Führung gehen, dann vermute ich auch, dass da so Clampchamp und wer halt so generell vielleicht das alles unter sich ausgemacht hätten. Also da, finde ich, gibt es jetzt keinen eindeutigen Kandidaten. Aber Befehlshaber der königlichen Wache könnte ja die Führungsperson gewesen sein. Da hätte ich Lieutenant Andra drin gesehen. Wird jetzt wahrscheinlich vielen Hörern nichts sagen. Das ist halt ein weiblicher Soldat gewesen aus den Marvel Star Comics der 80er Jahre, aus dieser Masters-Serie. Wurde auch schon in ein paar Biografien, vor allem bei Kark, erwähnt.
Ja, ich denke auch, dass man, war das nicht sogar auch so in der Geschichte, dass es irgendwie hieß, als He-Man wiederkam, ja, das Volk hat so lange auf dich gewartet und bla, und wir haben dich so gut vertreten, wie wir konnten oder sowas. War das nicht die Geschichte?
Ja, so ungefähr.
Ja.
Ich glaube, die haben nichts groß gesagt irgendwo, dass jemand speziell vertreten wurde. Aber ja, vielleicht hat Lubick auch einfach seine Schrotflinte ausgebaut und war dann der neue He-Man.
Ja, vielleicht hat sich auch Wunder einfach die Haare blond gefärbt und hat gesagt, Brot für alle! Wir fanden das alle toll. Ja, da hätte ich mir auch irgendwie eher vorstellen können, dass es irgend so ein Rat gewesen wäre, wobei ich jetzt auch gesagt hätte, ja, was ist denn mit Randor? Der ist doch eigentlich gar nicht tot. Also warum sollten denn Randor und Malena nicht erstmal so lange weitermachen, wenn He-Man weg ist? Also zumindest als Altherrscher oder ehemaliger König, Kaiser, bla, wäre das für mich eigentlich schon vertretbar gewesen. Ja, als Anführung der königlichen Wache hätte ich mir Bassoff ganz gut vorgestellt. Einfach auch, weil er, was weiß ich, keine Ahnung, ja auch bei seinen Bienenmenschen da, Wespenleuten sicherlich auch eine Vorstellung hat so und eine Führungsposition hatte, das wäre sicherlich gegangen. Und ansonsten natürlich noch Sky High, weil er einfach cool aussieht.
Ich hätte ja am liebsten Mechaneck da gehabt als Siegertyp, aber der ist ja schon als Schlangenmensch quasi gestorben. Schade.
Ja.
Aber wie es bei den Evil Warriors indessen aussah, ja, also dass Jitsu Skeletors Platz übernommen hat bei den Moto Classics Biografien, das fand ich nie gut, ehrlich gesagt. Weil, also Jitsu war halt doch letzten Endes höchstens zweite, eher dritte Garde der Evil Warriors und ist nie irgendwie besonders in Erscheinung getreten. Es sei denn, man würde jetzt die Interpart Comics irgendwo herziehen, wo er es mit Timel mal teilweise aufgenommen hat, auf gefühlten 2,5 Seiten. Aber das kam so total out of the blue und ich verstehe auch, dass Scott Knightley da einen unbeschriebenen Charakter reinnehmen wollte, aber das Potenzial, dass der einfach so das machen konnte, sehe ich dann tatsächlich nicht. Wenn wir davon ausgehen, Jitsu hat das übernommen, dann gab es mit Sicherheit viel Aufruhr unter den Evil Warriors und der hat dann einfach ein paar Handkantenschläge verteilen müssen, bis wieder Ruhe war. Aber aus meiner Sicht war das von Anfang an schon schwierig. Evelyn wird sich wahrscheinlich aus der Sache eher ein bisschen so rausgenommen haben, nachdem sie eventuell irgendwie überstimmt wurde. Da könnte es nämlich sein, dass sie sich am meisten gegen Jitsu aufgelehnt hätte, aber die anderen Evil Warriors haben dann eher für Jitsu gestimmt, weil Evelyn Skeletor so oft verraten hatte und deswegen ihr nicht zu trauen war. Wäre meine Spekulation. Aber ich glaube nach wie vor, dass jemand wie Triklops eher dafür prädestiniert gewesen wäre, bei den Evil Warriors eine Führungsposition zu nehmen.
Ja, sehe ich letzten Endes genauso. Da berufe ich mich ein Stück weit eher auf den 2000X-Cartoon. Da waren Triclops und Evelyn diejenigen bei den Evil Warriors, die einfach ein bisschen Grips hatten, während da so Pfeifen wie Clawful und Too Bad rumgelaufen sind, die halt kaum irgendwie... Clawful konnte seine eigene Sprache nicht, also bitte. Ja, und das sind natürlich dann schon so solche Sachen. Jitsu sehe ich auch in der Position einfach nicht. Sehen auch nicht da, dass er jetzt irgendwie der härteste Kämpfer wäre in dem Moment, als dass andere Evils ihn da nicht übertrumpfen könnten, beziehungsweise das einfach so hinnehmen. Also weiß ich nicht, das wirkte auf mich auch, also ich fand das auch blöd in den Biografien, das wirkte auf mich immer sehr konstruiert. Da hätte es wahrscheinlich dann noch irgendwelche anderen gegeben, also keine Ahnung. Ich meine, Evelyn kann ich mir gut vorstellen als Hand, also als rechte Hand irgendwie, alleine wegen ihrer magischen Kräfte. Und bei Triclops zum Beispiel, der ja eben auch mit seinen Fähigkeiten einfach auch die ganzen Sachen zu bauen und mit der Intelligenz, die er hat, dass er einfach weiter oben steht in der Rangordnung. Also da ist Jitsu eher nee.
Tja.
Nee. Nichts gegen die Figur. Ich mochte Jitsu als Figur immer, ja. Also ich fand den top. So ist das nicht. Ich finde auch, dass der ein ganz cooles Oldschool-Design ist, so, aber ich weiß nicht, so in der Position, nee.
Ja, er drängt sich nicht auf.
Nee, überhaupt nicht.
Na gut. Nächste Frage ist von Prometor. Es wurde in der Vergangenheit mehrfach im Podcast angesprochen, dass die Sprecherin von Tila, Monika Gabriel, ihre Rolle nicht mochte. Woher stammt diese Information? Und habt ihr noch weitere Informationen darüber, wie die Sprecher zu der Hörspielserie oder ihrer Rolle standen? Sepp, hast du da eine Information?
Ja, also ich habe tatsächlich im Vorfeld noch mal ein bisschen geguckt, ob ich irgendwo ein Interview oder irgend sowas finde. Und ich habe tatsächlich jetzt nichts schwarz auf weiß auf Anschlag gefunden. Habe jetzt auch nicht 5 Stunden gesucht, aber trotzdem. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich das von verschiedenen Leuten erzählt bekommen habe, bei verschiedenen Gelegenheiten. Ich weiß noch, eine der Grayscale-Cons, auf denen ich war, 2012 oder 2013, war das mal in der Runde auch ein Gespräch, wo halt dann gesagt wurde, ja, ist auch irgendwo bekannt, dass die Monika Gabriel halt die ihre Rolle als Tila nicht mochte, weil eben Tila jetzt nicht unbedingt irgendwo so positiv dargestellt war. Und ich fand das, glaube ich, alles so ein bisschen albern. Aber wenn da jetzt noch einer mehr schwarz auf weiß hat, wäre das natürlich super, mal das bei uns in den Kommentaren irgendwo reinzufügen. Wie gesagt, ich habe tatsächlich nichts Leeres gefunden als konkrete Quelle. Irgendwann wird Monika Gabriel wohl mal was dazu gesagt haben. Und ansonsten, was so andere Sprecher betrifft, da gibt es immer wieder so verschiedene Dinge. Also es ist mir mittlerweile allgemein bekannt, dass Norbert Langer nicht besonders viel irgendwie von seiner Rolle als He-Man hält, beziehungsweise sich da nicht einmal überhaupt ansprechen lassen will, großartig. Warum auch immer, sehr schade. Und andere Sprecher haben das wieder anders gesehen. Die Gisela Trover, also die Zauberin in der Hörspielserie, die war da wohl recht positiv und gelassen. Die meisten, auch sie, haben das natürlich dann in den 80ern als einen von mehreren Jobs gesehen. Die haben ganz viele Sprecherrollen gehabt, auch natürlich Schauspiel- und Theaterrollen. Und das war halt natürlich eine gute Sache, Geld zu verdienen. Aber wenn die dann in späteren Jahren drauf angesprochen wurden, also auch Gisela Trover war da sehr entspannt mit dem Ganzen, hat es irgendwo eher so milde lächelnd irgendwo hingenommen und fand es scheinbar auch nicht so schlecht. Und so geht es wohl sehr vielen Sprechern der alten Hörspielserie oder ging es zumindest, die dann auch wie teilweise die Leute, die dann zur Grayscale-Con, waren wir das 2014 oder 15?
2014 war die
Hörspiel-Grayscale-Con, ja. Genau, die 2014 da waren, die waren teilweise total baff, wie die abgefeiert wurden, weil ihnen das überhaupt nicht klar war.
Ja, also da war ja auch Jürgen Thormann war da. Und also auch von den Cartoons war der Herbert Tennigkeit der Skeletor-Sprecher. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie war der King hieß? Henry König, oder? Glaube ich, hat der Kosten.
Also mit Namen habe ich es echt nicht.
Das war dann eine Überraschungsgeschichte, weil der Horst Naumann, also der Erzähler, der hatte irgendwie in der Nähe von dem Veranstaltungsort von Mörs, hatte der irgendwie so ein Theater, also der betreibt da ein Theater. Und dann haben sie den da spontan, weil ja die Heike Dine Körting auch dabei gesagt, ja, sie ruft den jetzt an und dann ist der da spontan gekommen. Und das war dann auch ziemlich cool, dass da Horst Naumann da war und der war auch vollkommen geflasht, dass da jetzt 130-Jährige da sind und ihn beklatschen da für die Erzählerrolle von vor damals 30 Jahren fast schon. Das war schon cool. Und die waren auch offen dafür, ja. Also die haben sich da teilweise noch dran erinnert. Also beim Horst Naumann hast du schon gemerkt, okay, der hat das jetzt nicht mehr ganz so präsent, das Thema, aber die anderen, die haben ganz coole Sachen erzählt, ja. Also das war ganz cool. Die haben auch das auch positiv in Erinnerung gehabt, das Ganze.
Ja, also jemand genau, wie Norbert Langer, der das, oder Monika Gabriel, die das nicht so positiv in Erinnerung hatten, sind eher rar gesät.
Ja, und die Monika Gabriel kann man nicht mehr fragen, weil die ist ja schon verstorben. Ja. Aber da hat die Heike Dine Körting hat damals auch noch erzählt, dass zum Beispiel der Peter Passetti, also der Skeletor-Sprecher, der war da immer, der hat sich das auch immer danach dann immer angehört, die Aufnahmen, und war dann immer ganz begeistert, wie gut das geworden ist, ja, auch von der Produktion und überhaupt von der ganzen, von der Zusammenstellung und vom Schnitt und so. Also der hat da auch einen Anspruch gehabt, dass das gut wird.
Ich finde, man merkt auch vielen Sprechern an, wie viel Elan sie dabei hatten. Gut, ich meine, auch eine Monika Gabriel, auch wenn die ihre Rolle nicht besonders mochte, hat die, glaube ich, auch in der Produktion letzten Endes Spaß gehabt, weil das generell immer gesagt wurde, dass es bei Europa ein sehr positives Klima war und bei der Heike Dine Körting in ihrem Studio. Und es kann durchaus sein, dass die da eben auch dann, wenn sie heute noch leben würde, dann erzählen würden, ja gut, also die Tila brauchen wir nicht drüber reden für das moderne Frauenbild hat die in der Hörspielserie nicht viel getan, aber war toll, wenn der Norbert dabei war und der Horst und so, hat Spaß gemacht, haben immer geblödelt, könnte auch genauso gut sein.
Gut, also sie war natürlich als Frau, war sie eine Führungsperson. Also sie war die Befehlshaberin der königlichen Leibwache. Also das war schon.
Ja, das schon. Aber das haben wir teilweise schon in anderen Hörspielen gesprochen, wo also in Hörspielsprechungen gehabt, wo das Thieler nicht immer irgendwo so ideal wegkam, wie man es aus heutiger Sicht zumindest machen würde. Aber Mai, es war halt für kleine Jungs gemacht. Ja.
Also nochmal kurz zum Henry König. Also das war tatsächlich der Sprecher vom King Hiss. Und kurze Anekdote, der hat ja damals erzählt, weil da war ein Teil des Panels, dass man ihnen die Figuren zorgt, die sie damals gespielt haben. Und anscheinend hat der Henry König etwa doch das vergessen. Oder es war wirklich so, er hat noch nie gesehen, wie der King Hiss ausgeschaut hat. Und hat dann gesagt, also wenn er gewusst hätte, dass der so ausschaut, hätte er den ganz anders gesprochen. Also das, ja, so ist das manchmal. Und ja, aber die waren alle sehr begeistert damals und das war echt der coole Grayskull-Con.
Ja, dann kommen wir zu einer Frage vom Mechanic 81. Und zwar fragt er, wie würdet ihr die Chance einer Neuauflage der Europa-Hörspiele sehen im Zuge des Masters Comeback 2020-2021?
Was heißt jetzt hier Neuauflage? Also wirklich eine komplett neue Serie oder die alte Serie irgendwie nochmal neu rausgebracht?
Ich denke, die alte Serie neu rausgebracht.
Okay. Ich muss sagen, ich bin jetzt da nicht so ganz so firm drin in dieser Hörspielszene. Wie ist denn das generell mit anderen alten Serien, so TKKG und Co.? Wurden die alle irgendwie neu aufgelegt? Wobei, die gibt es ja teilweise heute noch für 3 Fragezeichen mal außen vorgelassen, aber sowas wie TKKG und was gab's noch früher alles?
Bibi Blocksberg,
Freunde.
Bibi Blocksberg und so, da gibt's heute noch neue Folgen.
Ja.
Alf.
Es gab, korrigiert mich bitte, wie gesagt, meine Infos sind ja sicherlich nicht ganz aktuell, ja, diese, ich sag mal, Serie von Europa, ich weiß nicht, wie sie hieß, Europa Classics, Europa Golden, irgendwas, keine Ahnung mehr, wo sie ja zahlreiche alte Hörspiele nochmal neu rausgebracht haben, ich glaube auf CD damals oder sowas. Ich meine, das wäre heute auch schon wieder veraltet, aber gibt's das noch? Wird sowas noch gemacht oder?
Die gibt's noch, aber da haben sie halt ihre ganzen Eigenproduktionen sozusagen dann nochmal rausgebracht. Also das waren dann diese irgendwelche Indianer- oder Western-Geschichten oder Gruselgeschichten und so Sachen. Also ich glaube, das war dann ohne Lizenz größtenteils. Und das ist ja bei Masters of the Universe das Problem.
Mhm. Ja,
okay. Dass du nicht genau weißt, wem du jetzt da wie viel zahlen müsstest, damit das funktioniert.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Europa-Hörspiele sind ja, sag ich mal, logischerweise für den deutschen Markt gemacht worden. So, und jetzt von den ganzen tausenden, abertausenden Kids von damals, die das gehört haben, sind wir letztendlich auch nur noch ein Bruchteil im Erwachsenenalter. Und ich glaube nicht, dass man mit den Europa-Hörspielen ehrlich gesagt noch die heutigen Kids irgendwie vom Hocker hauen könnte. Also wenn, dann wäre es, glaube ich, aus Liebe zum Fan, dass sie das, weiß ich nicht, digital zumindest mal auf Spotify rausbringen oder irgendwas in der Form. Aber sag ich mal so, Neuauflage, CD, keine Ahnung, in Laden kann ich mir eh sagen.
Ja. Also das war damals ja bei der GrayskullCon 2014, hat es ja auch tatsächlich einer gefragt bei einem Panel, wo die Heike Dine Körting da war. Und dann war ja damals die Aussage, das Problem ist, dass als die damals rauskämen, mussten sie natürlich auch irgendwelche Lizenzgebühren oder was auch immer, Tantiemen an Mattel zahlen, aber das war halt praktisch nur für den deutschsprachigen Raum. Also da haben die dann wirklich so nur an Mattel Deutschland und Österreich, Schweiz oder so, und auch in sehr geringem Umfang. Und wenn du jetzt mit Mattel sprichst, hast du quasi keinen Ansprechpartner in Deutschland, sondern du musst halt immer mit USA und die wollen dann immer Lizenzgebühren für die ganze Welt und dann wird's natürlich teuer und du kriegst es ja logischerweise mit einem deutschsprachigen Hörspiel nicht mehr rein sozusagen und kannst es logischerweise nicht auf der ganzen Welt anbieten, obwohl du dafür zahlst. Ja. Und das war damals das Problem. Jetzt haben wir natürlich eigentlich ein bisschen andere Situation, weil damals ja Mattel im Grunde der deutschsprachige Markt 2014 war ja nur ein bisschen Sammler, die halt auch bestellen, also direkt importieren, aber sonst hat es nicht groß interessiert. Und wenn sie es jetzt ernst meinen, dass sie wirklich sagen, okay, internationaler Vertrieb und so, und vielleicht irgendein Fanbeauftragter oder was auch immer in Deutschland auch da mal nachfragt, wie denn da so die Interessen sind, Vielleicht gibt es da irgendwo einen, der dann sagt, ja gut, dann gibt es eine Lizenz, dass es zumindest die Master-Aufnahmen digital bei Spotify reinstellen und dann haben sie auch null Kosten. Ja? Also das ist ja wirklich, du musst nichts pressen und keine Booklets drucken und was auch immer, sondern einfach nur...
Ja.
Also ich denke mal, die Chancen sind nicht hoch, aber ganz unmöglich würde ich es jetzt auch nicht sehen.
Ja, also aber das würde ja nicht, sag ich mal, dementsprechend, was ich gesagt habe. Also rein digital würde ich wirklich noch eine minimale Chance sehen.
Ja.
Wenn da keine zorrenden Lizenzkosten und sonst irgendwas noch mit dranhängen. Aber alles, was dann wirklich Geld kostet im Bereich von Produktion, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das einfach nochmal gemacht wird, weil der Markt dafür einfach wirklich eine deutschsprachige macht. Wir sprechen jetzt ja wirklich nur von Deutschland.
Ja, wenn wir wie die Blöden die Origins kaufen nächstes Jahr und dann merken die plötzlich, oh mein Gott, was ist denn da in Deutschland los? Vielleicht dann. Nein, natürlich.
Ja. Ja, also ich sehe das genauso wie Manuel. Ich sehe das dafür auch nicht. Ich denke auch, dass dann in dem Moment, wie du ja schon richtig sagst, Manuel, ne, von denen, die es damals gehört haben, sind wir jetzt noch ein Bruchteil. Es ist halt auch noch die Frage, wie viele die dann damals gehört haben und sich heute noch daran erinnern oder vielleicht sagen, ach ja, stimmt, da hatte ich mal so eine Kassette oder sowas. Ne? Und nicht jeder hängt da irgendwie hinten dran und macht dann noch einen Podcast über alle 37 Folgen. So einfach mal, naja. Das muss man ja nun auch erstmal nochmal festhalten. Also das ist halt das eine und das andere ist eben auch, dass ja auch dieses Medium dann ja auch wieder ein bisschen schwierig wird. Klar könnte man theoretisch noch sagen, ja irgendwie zum Download irgendwo, aber da kommt dann eben genau das zum Tragen, was Matthias halt gesagt hat, das kostet wahrscheinlich viel zu viel bei dem, was letzten Endes eingespielt wird und deswegen rechne ich auch nicht damit.
Man muss mal schauen, wie das letzten Endes jetzt stattfindet, wenn wirklich Serie und Film laufen und es auch in Deutschland stärker durchstartet. Ja. Wenn da jetzt irgendwo hier in Deutschland auf einmal wieder mehr damit präsent ist und dann auch entsprechende Anfragen von mehr als nur uns Hardcore-Fans kommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das für welche Leute auch immer jetzt alles involviert sind, interessanter werden könnte. Unterm Strich sehe ich es ja immer noch so, Mattel hat schlichtweg die Rechte an dem Ding, weil die da Lizenzvergabe hatten. Mhm. Auch wenn man jetzt nicht die genauen Vertragsdetails sieht. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die dann zumindest eben digital plötzlich wieder erhältlich werden. Allein um irgendwo auch für die Nostalgiker wieder mehr Werbetrommel zu rühren. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall sehe ich die Chancen jetzt die in den kommenden Monaten und in den kommenden, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Jahren deutlich besser als in den letzten 20 Jahren.
Das stimmt, ja.
Gut, alles klar. Dann widmen wir uns der nächsten Frage. Und zwar, die kommt von Rico Base und er würde gerne Folgendes wissen. Wie würdet ihr Mattel einschätzen, wenn die Macher der Powercon nun als Auftragsarbeit bei Mattel oder Super Seven ein Masken der Macht Dämonen als Powercon 2-Pack Exclusive bestellen würden? Wie realistisch seht ihr das von Seiten der Powercon und denkt ihr, ob Mattel damit spielen würde? Sepp, was denkst du?
Ich weiß nicht, irgendwie klingt die Frage schon fast so, als sollten wir versuchen, irgendwelche Insider-Infos rauszukriegen dazu, ob die das vielleicht wirklich geplant haben. Aber ich zumindest weiß von nichts, was da jetzt mit Moto Classics noch kommen könnte. Also ich sehe die realistische Chance als sehr unrealistisch an. Also Super Seven ist aus meiner Sicht sowieso komplett aus dem ganzen Thema raus. Wenn, dann würde das über Mattel laufen, so wie die letzten PowerCon Exclusives. Und Mattel hat ja schon mehr als deutlich gemacht, dass die jetzt Moto Classics im Dornröschenschlaf haben, was ja meistens nichts anderes bedeutet, als die Sache ist gelaufen. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass die PowerCon-Leute zum Beispiel jetzt sagen, hey, wir versuchen immer noch mit Mattel zu reden und in die einzudringen und also verbal in sie einzudringen und zu sagen, ja, wenn wir das nur auf der Convention anbieten, dann ist es doch jetzt keine Konkurrenz und sowas und schaut wie auch immer. Und wenn da der Richtige bei Mattel irgendwo da steht und sagt, ja komm, dann macht halt doch eine pinke Thiele aus den Gussformen, die gerade da sind, dann wäre das auch möglich. Aber generell ist ja auch das Gussformproblem bei Mattel so schwierig. Das haben wir bei den letzten PowerCon Exclusives gesehen, dass gar nicht mehr alle Formen erhältlich sind, die es mal gab. Und es wäre halt ein ungeheurer Aufwand für wenig Outcome. Und Ich glaube, die Chance ist grundlegend zwar da, aber sehr, sehr, sehr gering. Und selbst wenn das geschehen sollte, frage ich mich, ob das auch wirklich, da kommen wir auch später noch hinzu, ob das wirklich auch so gut wäre, weil man kann sich schon rechnen, wenn jetzt Repaints oder Kitbash-Figuren schon entsprechend viel gekostet haben, dann würden Figuren mit ganz neuen Teilen, was bei den Masken der Machtdämonen nötig wäre, nochmal teurer werden. Also ob man das wirklich dann möchte und ob das so mehrheitsfähig wäre, ist dann auch wieder ein Thema.
Ja. Okay, dann sind wir jetzt schon bei der letzten Frage. Die kommt von Papi Skelly. Und zwar, mir gefallen die Toy-Humors ziemlich gut und mich würde mal interessieren, von der Idee bis zum fertigen Toy-Humor. Wie lange braucht Sepp dafür?
Also zunächst einmal vielen Dank, dass dir die Toy-Humors gefallen. Es freut mich immer wieder, wenn die Leute die anklicken. Auch da wieder mehr Clickrate, desto mehr positives Feedback für mich. Aber wie lange brauche ich dafür? Das ist schwer zu sagen. Also ein durchschnittlicher Toy-Humor hat meistens ja 4 Panels und meistens auch Hintergründe, sprich ich muss Freisteller machen, die Bildbearbeitung etc., Sprechblasen. Also die Fotos können innerhalb von einer halben bis einer Stunde gemacht sein, wenn ich jetzt einen Durchschnitt wähle. Und dann nochmal die Bildbearbeitung, das kann auch schon, ja, also eine Stunde wäre da schon unteres Level bei 4 Panels. Das ist meistens doch deutlich länger, dass ich dann insgesamt so schon 3 bis 4 Stunden mal in einem Toy-Humor sitze. So lange hat zum Beispiel der letzte Toy-Humor gedauert. Das ist aktuell eine Folge der das Reich der schrecklichen Persiflage, wo es allein schon ein Riesenaufwand war, Satma zu machen und die Castle Grayskull-Mauern zu Satmas Burg umzufärben und sowas. Also irgendwas ist immer dran. 3 Stunden würde ich schon auf jeden Fall veranschlagen. Ja, so viel zu den Hörerfragen für heute. Ihr habt gemerkt, wir haben dieses Mal wirklich mehr reingepackt, weil wir aufholen müssen. Es wird immer noch welche übrig kommen in den nächsten Folgen, keine Sorge. Aber vielen Dank, dass ihr uns Fragen stellt. Ist immer wieder cool. Da sind auch wirklich Sachen dabei, mit denen ich zumindest nie rechnen würde, dass dann doch nochmal sowas kommt. Ja, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und jetzt kommen wir erstmal zu den News. Ja, die News haben unter anderem mit der PowerCon nochmal zu tun. Also da gab es jetzt nicht im Nachhinein nochmal Neuigkeiten, aber es gab Restposten der PowerCon Exclusives, die werden jetzt im Anschluss an die PowerCon verkauft. Ich weiß nicht genau, wann diese Folge hier online geht. Zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist noch nicht ganz raus, wann und wie sie die anbieten. Aber das Besondere daran ist, Horde Zombie He-Man, der ja überall ausverkauft war, von dem haben sie auch Restexemplare, die bieten sie auch wieder an. Da denke ich mal, wird schon ein kleiner One auf die PowerCon-Organisation zukommen.
Ja, also ich bin auch schon gespannt, wie sie das machen. Also ob sie da wieder so eine Art eigene Website machen oder, keine Ahnung, irgendwo ein großer Button, wer ihn als erstes klickt, der kriegt oder so. Ich weiß es nicht. Also du brauchst ja irgendwie doch ein bisschen eine Infrastruktur und das ging jetzt aus diesem Blogpost noch nicht ganz hervor. Also vielleicht sind sie müssen sie sich auch selber noch ausdenken, wie das funktionieren wird.
Ja, kann durchaus sein. Aber es ist zumindest eine schöne, in Anführungszeichen, Last-Minute-Chance für manche Leute, unabhängig von den Preisen, weil man ja schon gesehen hat, auf den zweiten Markt explodieren die Preise, vor allem für den He-Man zum Teil. Und ja, ist nicht ganz ohne. Aber Stichwort Preisexplosion bei einem grünen He-Man, da komme ich zu etwas, das ist jetzt schon seit einigen Wochen hier in Deutschland wieder im Gang. Ja, Action Vinyls von The Loyal Subjects, die Wave 2 gibt es jetzt in den deutschen GameStop-Filialen und es gibt wieder einen kleinen Hype um diese Figuren, auch wenn sie nicht mehr in Blindboxen sind, beziehungsweise einige sind in Blindboxen und da können seltene Figuren, aber auch Standardfiguren sein. Ich habe auch schon ein paar Videos gemacht über den ganzen Kram, den ich gekauft habe. Ich habe hier die Ingolstadt der GameStop-Filiale ratzeputze leer gekauft, bis auf einen einzigen Ramen, den es zweimal gegeben hatte. Aber ich habe auch tatsächlich halb Bayern schon abgesucht, denn das Besondere ist, an Wave 2, es gibt dort auch wieder einen Schleim-He-Man. Dieses Mal nicht Horde-Zombie, sondern wirklich Slime-Pit-He-Man. Das ist He-Man in Grün, den gab es in Wave 1 auch schon mal, aber jetzt eben mit den neuen Formen, die sie bei Wave 2 eingeführt haben, mit beweglichen Kniegelenken und sowas. Und diese Figur gibt es eben für den deutschen Markt 28 Mal. Also es gibt wirklich nur 28 Exemplare dieser He-Man-Figur. Ist jetzt nicht hundertprozentig Deutschland-exklusiv. Ich glaube, in Australien sind auch schon Exemplare aufgetaucht. Aber natürlich ist es ein Riesen-Run auf diese Figur, denn die Action-Vinyl-Sammler international zahlen teilweise horrende Preise für ihre Seltenheiten. Und das hat dazu geführt, dass nämlich die Leute vom Welt der Meister-Magazin, die Miriam und der Marc, die haben zwei Slime-Petimens gefunden, weil sie zigtausend Cases gefühlt aufgekauft hat. Und der erste, der ging dann für 2500 oder 2600 Euro weg. Und der zweite von ihnen, oder? Den haben sie dann auch verkauft, der ging auch schon für, ich glaube, knapp 2000 oder gut 2000 Euro weg. Wow. Seitdem sind noch mehr aufgetaucht. Nahezu jeder Slime-Petimen wird jetzt natürlich verkauft, weil, hey, davon hat man schon mehr als ein Snake Mountain bezahlt. Wahnsinn. Und es sind immer noch Preise so, also 1500 ist schon niedrig gesteckt. Ich habe neulich noch über den Lars Konrad einen Fan geholfen, der den auch gefunden hat und hatte keine Ahnung. Und der hat sich dann riesig gefreut, dass er jetzt mal wahrscheinlich sein Weihnachtsgeld vorab schon gekriegt hat. Also das ist Wahnsinn, was da an Preisen abgeht. Aber selbst unabhängig von dieser Figur hat man schon gemerkt, es herrscht wieder ein Run auf die GameStop-Filialen. Ja.
Also vielleicht auch ein kleiner Vorgeschmack, was los ist, wenn nächstes Jahr die Origins vielleicht in die Läden kämmern. Aber ja, ist schon lustig, dass da einfach dieses, ja, es ist ja nicht mehr ganz Blindbox-Prinzip, aber dieses halbe Blindbox-Prinzip und ja, Figuren im Laden einfach, das zieht da. Hat man nicht dieses Jahr, ich bestelle im Januar vor und krieg's vielleicht im Oktober, wie jetzt bei der Club Grayskull Wave 4, sondern ich kaufe und habe. Also das ist natürlich schön, das ist ein ganz anderes ja, Sammlergefühl, sage ich jetzt mal.
Ja, definitiv. Also ich meine, du hast ja schon gesagt gehabt, du hast mit den Action-Vinyls jetzt gerade aufgehört. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, unser Michael, der hat auch schon wieder in den Filialen gesucht. Auch der Toni, der bei uns für den Podcast dabei war, der hat auch schon sich ein paar Sachen gekauft. Und ihr wisst es, ich bin halt total im Action-Vinyl-Wahn schon immer gewesen und konnte da jetzt auch nicht widerstehen. Das war tatsächlich auch ein kleiner Traum von mir, mir mal so ein Case komplett einfach zu kaufen. Einfach, weil man es kann.
Ja.
Das ist echt so ein Wahnsinn.
Cool. Ist ja, ja auch cool.
Ja, also, ja, also unabhängig davon, dass ich bei den Figuren jetzt sowohl positive wie auch negative Dinge sehe, aber es macht halt ungeheuer viel aus, wenn dieses Zeug wirklich im Laden ausliegt.
Ja, genau, ja. Ja. Also da, ich habe mich da jetzt einfach aktiv dafür entschieden, sie nicht zu sammeln, aber ich muss schon immer wieder mit mir ringen, dass ich's oder wo das jetzt angefangen hat, dass ich dann nicht anfange. Aber ich bin jetzt zurzeit sehr vernünftig. Also jetzt kommt ja dann demnächst der Triple Force Friday, also wo das ganze Merchandise anfängt für Mandalorian und Rise of Skywalker. Das wird dann schon teuer genug. Deswegen muss ich mich jetzt gerade ein bisschen zusammenreißen.
Und wer weiß, was du noch für Käufe auf der Grayskull-Con machen wirst.
Ja, genau, das kommt ja auch noch Ende Oktober. Also der Herbst, der wird interessant.
Ja, also wenn man überlegt, dass wir jetzt eigentlich so mit der Übernahme von Mattel und deren Figuren, die erst im Herbst rauskommen, so meinen, dass eine Durststrecke an Masters-Zeug kommt. Also ich glaube, ich bin froh, wenn mal eine Durststrecke käme.
Ja, es kommt ja dann irgendwann nächstes Jahr kommt ja dann Snake Mountain. Also das ist ja auch noch, das darf man auch nicht vergessen.
Definitiv. Und deswegen muss ich auch noch bei mir ganz viele Sachen verkaufen. Vielleicht muss ich hier einen Keller-Flohmarkt mal machen. Ich weiß es nicht.
Ja. Aber zu den Action-Vinyls jetzt nur wieder, bin ich ja jetzt gespannt, ob da jetzt irgendwann mal auch diese, war das dritte Wave oder irgendwie Wave-Ergänzung 2, oder Wave-2-Ergänzung, also der Horak, Pass auf, was war es noch?
King Grayskull. Grislaw und Montana, glaube ich, waren auch zu
genau, sehen. Genau, also Wilde Horde und King Grayskull, da hat man gar nichts mehr von denen gehört. Also da ist irgendwie Funkstille.
Ja, das ist echt die Schwierigkeit, weil auch da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir noch ein bisschen so über das Ende der bisherigen Toylands reden. Mhm. Es ist natürlich die Frage, wenn Mattel jetzt in diesen Blindboxen die Moto-Mini-Figuren wieder auflegt, ob die dann deswegen bei The Loyal Subjects sagen, nee, da steht ihr in Konkurrenz zu uns, obwohl ich finde, dass es auch wieder allein aufgrund der Preisklasse ein ganz anderes Publikum sein wird. The Loyal Subjects halten sich da auch nach wie vor bedeckt. Also ich bin mal gespannt, wann was rauskommt. Ich warte schon die ganze Zeit auf Infos, aber bis dahin haben wir auf jeden Fall mit Wave 2 noch genug zu tun, weil gerade der hellhäutige Sodek und der Orko, die sind momentan ja in den deutschen Cases so gut wie gar nicht gefunden worden. Die, also die Charge, die lagert scheinbar alle noch bei Heo.
Sehr gut.
Ja, also tatsächlich, ich habe mich mit Miriam vom Welt der Meister Magazin da näher drüber unterhalten. Man merkt halt tatsächlich, dass die meisten Boxen relativ ähnlich verpackt sind und dann wirklich alle paar Boxen mal ein King Randor auftaucht oder ein schwarzer Zodek und so. Und wir haben halt tatsächlich die Spekulation aufgestellt, dass noch viel mehr rosane Zauberinnen und normale Orkos, die Orko sollte ja eigentlich von der Sortierung ja gar nicht so selten sein, dass die halt irgendwo jetzt alle auf einer anderen Palette noch drauf sind. Und die eine Palette hatte halt jetzt den dunklen Zodek und so drauf. Und wenn da jetzt nachgeliefert wird, was in manchen GameStop-Filialen schon geschehen ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch mehr Orkos sehen werden.
Echt irre.
Ja. Manuel, was sagst du dazu? Ist es der Wahnsinn?
Ja, keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu beisteuern. Dazu fehlt mir so ein bisschen dann auch so diese ganze Thematik noch außenrum, aber ja.
Naja, aber ich hätte jetzt so gedacht, dass du vielleicht schon ab und zu in dem Laden warst und hast dann, was jetzt auch jetzt zum Beispiel in den GameStop-Filialen auch aushängt, Neo-Vintage-Figuren gesehen.
Ja, wir haben ein GameStop tatsächlich bei uns auch in Heilbronn. Ich habe es zugegebenermaßen noch nicht geschafft, mal vorbeizuschauen. Es ist schon eine feine Sache. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich mal im Laden drinne wäre und würde da was sehen, dann würde ich mir sicherlich dann auch mal was kaufen. Das ist natürlich schon, ja, sag mal, wie damals in den 80ern, ne? Ich glaube, cooler geht schon gar nicht mehr. Ich sag mal, vielleicht auch in 2000X, nur diesmal halt in guten Figuren irgendwie. es ist, ja, kann man natürlich nicht leugnen, schon was Besonderes, aber ja, wie gesagt, ich selber wäre jetzt auch nicht so häufig in der Stadt, ich sag mal, ich arbeite jetzt nicht so jetzt wie du, Matthias, irgendwie jetzt in München oder so, wo ich dann die Chance hätte, immer wieder vorbeizukommen, von daher, wenn, dann würde ich mir das Zeug dann sowieso irgendwie online bestellen, sicherlich in meisten Fällen, aber eher dann in Ausnahmefällen und eher in den Laden gehen. War seinerzeit noch ein bisschen anders, wo ich noch öfter in Nürnberg unterwegs war. Da hat man dann immer wieder mal am Toys R Us gehalten und noch ein paar 2000X irgendwie abgegrast. Das war schon cool. Auch zu gucken, was die haben und sowas alles. Und dann wieder was mitgenommen und so. Das war schon doch irgendwas Besonderes. Aber weil es halt eben bei mir auf dem Arbeitsweg einmal direkt dann da lag, dann hat man immer angehalten, immer geglotzt und so. Das ist dann schon, ja, ist schon eher, liegt schon eher dann, wie gesagt, dann ist praktischer. Aber für mich wäre es jetzt zugegebenermaßen noch ein Umweg, immer in den Laden zu fahren. Und nur deshalb nach Heilbronn zu gurken, würde ich jetzt zugegebenermaßen jetzt auch nicht machen. Aber, wie gesagt, sollte es dann irgendwie mal so sein und würde was hängen, dann glaube ich schon, dass ich...
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du dann was kaufen würdest. Aber da bin ich umso mehr gespannt, wenn mal vielleicht außerhalb von GameStop-Filialen auch in anderen Geschäften mal He-Man-Figuren hängen sollten. Eben wie die kommenden Masters of the Universe Origins, die es hoffentlich dann nicht nur bei Amazon.de hier geben wird. Ja, ansonsten, es gibt eben jetzt auch in den GameStop-Filialen Wave 2 der Neo-Vintage-Figuren, inklusive Hero und Eldor. Online gibt es mittlerweile unter anderem bei dem Niki von motoclassics.de, der mit uns den Webstore macht. Da gibt es eben Wave 3 der Neo-Vintage-Figuren plus die Varianten, plus die Wave 4-Varianten und die Japan-Boxen und so. Also das ist halt das, was ich auch noch mal erwähnen wollte. Es wird gerne drüber geredet irgendwo, oh Mensch, und jetzt wird das und das eingestellt und überhaupt und sowieso. Aber andererseits, wenn man jetzt mehr als eine Toyline irgendwo von den Masters sich holt, dann geht das schon richtig, richtig dick ins Geld aktuell.
Ja, definitiv. Also mir klangen jetzt schon die Classics jetzt, die noch rauskommen. Ja? Also jetzt kommt ja dann die PowerCon-Exclusive-Lieferung von Space und dann kommt irgendwann Club Grayskull Wave 4 wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober und dann kommt die William Stout Collection und so billig waren die auch nicht. Also da ist man jetzt auch bei den, da ist man auch lecker. Locker 500, 600 Euro sind das insgesamt.
Ach, Alter.
Und ja, viel Spaß damit. Also das ist dann so eher die Durchstrecke am Konto als die Durchstrecke mit den Figuren. Also.
Ja, ich finde schon krass, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab jetzt im Hintergrund mal, während ihr gesprochen habt, so ein bisschen durch die Infothek mich mal noch ein bisschen durchgeklickt. Wenn man das mal sieht, was da alles an Artikel rauskommen oder rausgekommen sind, da kann man ja, also wir wollen jetzt in Kürze noch ein bisschen über das Ende von Moto Classics und Moto Vintage und sowas alles sprechen, da kann man ja eigentlich schon froh sein, wenn mal irgendwas mal wirklich aufhört. Ja. Dass man einfach mal die Möglichkeit hat, überhaupt Geld zu sparen, ja. Weil was es aktuell an Angebot gibt an Motoartikel. Das haben wir, das ist ja noch nie da gewesen. Das war ja, man kann fast behaupten, sowas gab es ja noch nicht einmal in den 80er Jahren, wenn wir mal das Merchandise mal außen vor lassen.
Also von der Vielfalt her definitiv.
Ja, das meine ich. Das ist ja schon extrem krass. Wir haben jetzt in den 80ern haben wir jetzt eine Toyline gehabt, ja. Lassen wir NA mal weg und so. Eine Toyline gehabt, die wir jetzt gesammelt haben. Und hier sind es ja keine Ahnung, wie viele verschiedene. Und wenn man dann, sag ich jetzt mal, noch Komplettsammler ist, um nicht zu sagen, krankhafter Komplettsammler, meine Güte, der muss ich ja mein Haus verkaufen, ist ja krass, ey.
Ja, ich bin jetzt, also bei Neo Vintage bin ich ja ausgestiegen, ich bin nie richtig eingestiegen. Ich habe dann Hero und dann Eldor und dann Skeletor und dann Hordak, weil die habe ich ja damals direkt im GameStop gekauft. Aber jetzt diese neuen, die haben mir jetzt persönlich, also besonders die Varianten, immer so gut gefallen. Ich schaue mal die Videos vom Sebastian sehr gerne an.
Danke.
Die schaue ich auch mehrmals, immer so nebenher. Das finde ich immer ganz lustig. Besonders wenn du dann die Reihe Action Vinyls runterrammst, wenn es dann so schäbert, hervorragend.
Da darf ich übrigens sagen, nichts ist zu Bruch gegangen.
Das okay, ja, das hört sich ganz kurz so, als würde irgendwas brechen, aber sind sehr, sehr stabil anscheinend.
Nee, ich habe das schon so gemacht, also das war mit Stunt-Effekts.
Ah, sehr gut, sehr gut. War sehr überzeugend.
Ja.
Ja, also da fand ich auch die Varianten schon sehr grenzwertig jetzt bei der Wave 4, also den Orko zum Beispiel. Ist ja kein Kaufzwang, also das ist ja das Gute. Und ich lasse die heute jetzt aus und schau mal die Videos an und ja, bei der Line, die war halt immer ein bisschen komisch, also man wusste nie genau, in welche Richtung sie geht und darum war ich da nie so investiert in die.
Ja, es ist natürlich auch so eine Sache, wo ich dann letzten Endes sage, man muss und man sollte auch nicht wirklich alles sammeln, nur weil Moto drauf ist. Man sollte sich das rauspicken, woran man am meisten Spaß hat. Wenn das dann natürlich dann auch just wieder eingestellt wird, ist das Kacke. Und dazu kommen wir jetzt gleich zu unserem Hauptthema. Ja, unser Hauptthema ist ja das Ende von Moto Classics und Moto Vintage. Und das lässt teilweise die Gemüter ziemlich hochkochen. Und wir haben schon in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet. Jetzt wollte ich nur noch mal etwas drauf eingehen, denn es ist ja nun mal so, wir wissen, wenn Snake Mountain und die letzten Figuren von Moto Classics rausgekommen sind, die bisher bekannt sind, dann wird es das erstmal gewesen sein. Und erstmal in großen Anführungsstrichen, denn Mattel, wie es Unternehmen machen, spricht ja nie davon, dass etwas tot ist und komplett beendet ist, sondern irgendwo...
She's sleeping oder so war auch der
ja, genau, sleeping. Genau, dass die Toyline jetzt quasi ruhen gelassen wird und könnte jederzeit natürlich zurückkommen, aber wie auch immer, auch Club Grayskull-Figuren, also die großen Filmation-Figuren und eben die Neo-Vintage-Figuren... das wird alles sein Ende finden, weil Mattel das als Konkurrenz zu ihren kommenden Artikeln, vor allem zur Moto Classics Serie, ansieht. Und die einen sagen, ja, Gott sei Dank, das Zeug wurde immer teurer und es wurde immer mehr und war qualitativ nicht so gut und so weiter und so fort. Die anderen sagen, absolute Kacke, meine Lieblingstoyline und diese Toyline für die Sammler, die wird eingestellt und so weiter. Und was soll das überhaupt, wenn die neuen Sachen sind nicht gut. Man weiß letzten Endes nicht, was man generell daraus machen soll. Und das ist jetzt eben unser Thema darüber. Fangen wir mal an mit der Moto Classics Toyline. Manuel, wie siehst du den Status der Classics Toyline für das Fandom und den Masters Brand? Immerhin ist die Toyline ja 10 Jahre lang gelaufen in einer Zeit, als es sonst so gut wie kaum was gab.
Also ich würde behaupten, dass die Classic Toyline auf alle Fälle die zweitwichtigste Toyline ist in der Masters of the Universe Geschichte von Mattel, vielleicht sogar gleichzusetzen mit der Toyline aus den 80er Jahren. Vielleicht nicht vom Umsatz her, aber auf alle Fälle mal von der Vielfältigkeit, vom Angebot her und so weiter. Da hat ja die Classics Toyline, die Toyline aus den 80ern ja schon bei weitem überholt. Und ich kann mich noch recht gut dran erinnern, wo es dann mit den 2000X so langsam dem Ende zuging. Sie waren klar, 2000X war nie so der Brüller, aber ich weiß noch, dass dann auf der Täufermesse in Nürnberg auf dem deutschen Mattel-Stand, ja, unglaublicherweise, ja, in Deutschland, und Mattel Deutschland hat darüber was ausgestellt, haben sie den Classic Seaman ausgestellt, ohne zu schreiben, was es ist und was er zu bedeuten oder sonst irgendwie sowas. Die wildesten Spekulationen gingen da los, und hätte es diese Toyline nicht gegeben, tja, ich glaube, dass alles andere danach, was da jetzt gekommen ist, wie ich es gerade schon angedeutet habe, diese anderen gefühlten 50 weiteren Toylines, hätte es, glaube ich, so auch nicht gegeben. Also das, deshalb ist das schon ein extremst hoher Stellenwert in der Geschichte von Masters of the Universe.
Ja, und die Besonderheit davon sehe ich da eben auch darin, dass wir in dieser Toyline wirklich so krasse Obskuritäten bekommen haben. Ich meine, man kann, wenn man das im Einzelnen zerlegt, natürlich immer drüber reden, dass da nicht jede Figur das Gelbe vom Ei war oder nicht jeder Charakter irgendwo bei den Fans Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Aber wenn man das aus heutiger Perspektive sieht, ist, finde ich, das schon enorm, was man da bekommen hat. Und ich muss dazu auch sagen, es gibt natürlich immer noch Lücken, die ich in der Toyline sehe, definitiv. Aber wer hätte jemals gedacht, allein, dass wir wirklich mal einen Geldor bekommen würden in einer High-End-Collectors-Line, die halt doch letzten Endes vom US-amerikanischen Markt bestimmt wird?
Ich.
Wunderbar, du hast deinen Einsatz bemerkt.
Ja. Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja nun auch nicht so, dass das kommt jetzt ja nicht irgendwie, zumindest die Classics Toyline, kommt ja jetzt nicht so wirklich out of nowhere, ne? Es ist ja nun nicht so, dass die, wie vielleicht andere Toylines, jetzt gerade erst angelaufen ist für 3 Monate und dann wird sie plötzlich eingestellt, sondern die Toyline ist nun mehrere Jahre gelaufen und hat uns irgendwie über 100 Figuren gebracht und wie du ja richtig sagst, teilweise eben auch absolute Obskuritäten und teilweise auch neue Charaktere, die dann keiner haben wollte und wo man sich schön monatelang drüber auslassen konnte, sei das nun ein Spector oder ein Laserlot oder keine Ahnung. Aber eben natürlich auch Sachen, die Leute seit Jahren irgendwie gerne gehabt hätten, wie eben auch ein Geldor oder eben auch diverse andere, die ja plötzlich das Licht der Welt sozusagen nochmal erblickt haben als Toy-Varianten, so was ich auch ganz cool finde. Vor allen Dingen auch, dass man eben dann sogar nochmal diese rückblickenden Figuren hatte. Ich finde ja auch Vicron oder auch Vicor und so ganz cool. Auch den Demo-Man fand ich gut. Damit konnte man definitiv irgendwie was machen. Und ich denke, da ist eine Menge bei rausgesprungen. Ich kann verstehen, dass es jetzt einige Leute gibt, die sagen, oh ja, ist schade und keine Ahnung. Aber ich verstehe die teilweise Wut oder Enttäuschung auch nicht. Es ist nun nicht so, dass die Line noch irgendwie gerade im heftigsten Fortschreiten war. Es war bei Super 7 jetzt auch schon so ein bisschen stiefmütterlich. Oft wurde sich dann auch aber doch über die Qualität dann aufgeregt. Ja, und dann sind eben nochmal andere Figuren jetzt wie der Slime Pit He-Man oder so rausgekommen. Aber Mattel will jetzt nun mal in eine andere Richtung gehen und dann beendet man eben auch mal eine Toyline. Und klar, es ist blöd, ja, zum 520. Mal, jeder will die Masken der Machtdämonen, kann ich alles verstehen, ja, aber trotz alledem denke ich dann auch, irgendwann ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn man einen Deckel drauf hat.
Matthias, wie siehst du das?
Der Gordon hat es ja auch schon gesagt, ein wichtiger Teil von der Leistung, sage ich jetzt mal, von den Classics, war ja eben auch, dass sie immer Gesprächsstoff geliefert hat, weil er gesagt hat, ja, da konnte man sich dann wunderbar aufregen über die Figuren. Jetzt eben hier Spector, also von der 30th Anniversary Mini-Abo. Das war ja auch ein wichtiger Teil sozusagen für die Community, dass es immer so, es gab immer News, es gab Gerüchte, es gab eben diese Verkäufe bei Matty Collector, da gab es das Abo, konnte man sich darüber aufregen oder sie das toll finden. Und es war immer irgendwas geboten, was sozusagen auch das ganze Fandom ja doch irgendwo am Laufen hält, weil so sehr die Vintage-Line so das alles geprägt hat und begründet hat, es ist ja dann doch irgendwo immer schwierig, da noch große Neuigkeiten zu finden. Klar, kommen immer wieder Materialien raus, jetzt von der Power of Honor Foundation, Power and Honor Foundation oder so, also jetzt Beispiel diese alten die alten Backcard-Zeichnungen oder so, aber trotzdem diese Masse an Diskussionsstoff und an Beschäftigung, was die Classics geliefert hat, das hätte das Vintage allein nicht getragen oder 2000X schon gleich dreimal nicht, als es dann vorbei war. Und ja, also da gebe ich dem Manuel auch recht, weil er gesagt hat, ja, also ohne die Classics hätte es diese ganzen anderen Sammler-Lines, also zum Beispiel die Sideshow-Statuen, konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass dann da so andere Lizenznehmer da drauf eingestiegen wären, wenn es jetzt diese langlaufende und doch teilweise doch sehr hochpreisige Sammler-Toyline nicht gegeben hätte. Weil das ja auch immer dann so ein Beispiel ist, aha, da sitzt doch zahlungskräftige Kundschaft, die bereit ist, hier 300 Euro für einen Castle Grayskull auszugeben, da sind sie bestimmt auch bereit, 400 Dollar für eine Statue auszugeben oder so. Ja. Also ja, das ist definitiv die Leistung der Classics, dass sie jetzt endet. Das ist eigentlich das Schicksal jeder Toyline, dass sie irgendwann endet. Und ich, da stimme ich auch dem Gon zu. Das war jetzt einfach bei Super 7 so, es war immer ewige Wartezeiten und das konnte natürlich sein, dass das auch zusammenhängt, dass sie immer in Diskussion waren mit Mattel, ob es überhaupt weitergeht und was sie überhaupt noch machen dürfen und so. Das konnte ja auch Teil sein, aber trotzdem war sie jetzt nimmer so wie zu den Hochzeiten. Also ich bin ja 2013 eingestiegen und 14, da hast halt einfach jeden Monat deine mindestens eine Figur gekriegt aus dem Abo. Und da war immer was produktmäßig geboten und dann gab es die Verkäufe, die Monatsverkäufe und da war dann nach 2 Sekunden der Shop tot und lauter so Geschichten. Es war zwar scheiße, aber es war dann wieder ein Ereignis und so. Und bei Super 7 war das ja alles doch sehr, wie ich vorher gesagt habe, du bestellst im Januar die Club Grayskull Wave 4 und wenn man, die kommen jetzt irgendwann im Oktober und da ist halt dann immer dieses, ja, da entsteht dann kein Hype oder so, ja, da ist halt dann so, ah, ja, stimmt, die habe ich ja im Januar bestellt und jetzt kommen sie heute, da freue ich mich dann, aber und da hast du halt gemerkt, okay, da ist dieses Hauptding, also dieser Drive oder so, der war dann irgendwie weg. Ja, also ich konnte auch verstehen, ich bin ja selber auch im Grunde, ich hätte auch noch gern weitere Figuren gehabt, aber mei, da können wir uns jetzt im Kreis drehen. Es wird erstmal keine neuen, oder nach denen, die jetzt noch kommen, also ich kriege ja jetzt noch 9 Figuren, oder? Wie viel sind es in der Club Grayskull? 6? Da sind es ja 10. Oder die PowerCon Exclusive ist dann ja auch 3 noch. Also
werden immer mehr.
Also ich muss eh schauen, dass ich die noch kommen, irgendwie unterkriege in meinen Vitrinen Konstrukt. Also, ja. Und dann habe ich ja immer noch, ich habe ja nicht alle Figuren von der bisherigen Classics Toyline, also das ist ja auch so ein Ding, wo ich mir denke, ja gut, wenn keine neuen Figuren mehr kämen, da konnte ich diese alten Lücken alle schließen und ja, deswegen ja, ich find's auch nicht, ich bin jetzt auch nicht total fröhlich, aber das Leben geht weiter.
Ja, ich finde, dass es mit den Toylines auch ein bisschen so ein schwieriges Ding ist. Gerade bei Moto Classics ist es irgendwo egal, was man macht oder nicht macht, niemand wäre wirklich glücklich gewesen. Die Classics Toyline hat schon über Jahre hinweg eine immer mehr schrumpfende Sammlergemeinschaft gehabt, weil die Sachen hochpreisiger wurden, ja. Dann die Selektion auch immer mehr Obskuritäten oder Princess of Power Figuren am Ende immer stärker drin hatte, weil Scott Neidlich natürlich innerhalb von 2015 die Vintage Masters Toys und die Vintage Princess of Power Toys komplettieren wollte. Und man hat halt schon gemerkt, wenn da halt mal so eine Core-Riege an Charakteren weg war, dann wurde es schon schwierig, da die Leute zu motivieren, wenn sie in einem Abo sowas wie ein Fighting Fu-Man oder Star Sisters 3-Pack mitnehmen mussten. Und das zu damaligen Preisen, wo man heute müde drüber lächeln und 2 Exemplare bestellen würde. Und das ist eben auch das. Es wurde immer obskurer und es wurde immer teurer. Ja. Und die Qualität war natürlich auch nicht so doll. Die Qualität im letzten Mattelia, die war schon nicht mehr wirklich toll. Die Qualität bei Super 7 war am Anfang schwierig. Die haben sich mittlerweile gerade bei den Classics enorm gefangen. Die Wave 2 war ein Quantensprung zu Wave 1. Aber nichtsdestotrotz, es wurde halt immer sehr viel drüber gestänkert und man hat wirklich gemerkt, es gab so gut wie nichts mehr, wo wirklich alle einhellig gesagt haben, boah, ja, das will ich haben. Und selbst die Filmfiguren, die auch schon schwierig genug waren, dass wir die überhaupt gekriegt haben, die waren im Grunde noch so der letzte Antrieb, weil man einfach gemerkt hat, eine Wave mit King Miro und Lady Slither wird sich garantiert nicht so gut verkaufen wie mit Dolph Lundgren, He-Man und Co. Und das ist halt was, wo ich dann auch so zwiegespalten bin. Auf der einen Seite hätte ich so gerne die Masken der Machtdämonen und noch etliche andere gehabt. Discs of Doom Skeletor, ganz viele New Adventures Charaktere würden mir da einfallen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir aber überlege, dass das am Ende nur noch gekommen wäre, dass ich dann für diese Figuren dann $100 plus oder sowas hätte zahlen müssen, weil es einfach zu wenige Sammler gibt, die das holen zum adäquaten Preis, dann hätte ich wahrscheinlich drauf verzichtet, weil ich sage, boah, das nimmt Überhand, wenn ich jetzt $400 für vier Figuren zahlen muss. Ist immer ganz schwierig.
Ja. Ich denke gerade, dass man tatsächlich jetzt bei den Moto Classics, wenn die jetzt weitergegangen wären, dass man definitiv mindestens auf die $45 pro Figur, wie jetzt bei den Ultimate Collection,
wie bei Thundercats und
so. Wie bei Thundercats und Turtles und so, wenn man da, dass wir da gekommen wären, weil bei denen sind wir jetzt, das sind ja jetzt Hauptcharaktere, ja, und Turtles ist ja, ich würde jetzt Turtles tatsächlich aktuell nochmal deutlich populärer sehen als auch noch die Obskuritäten von Masters of the Universe, also dass sie da schon vielleicht eher eine höhere Stückzahl anpeilen, als bei jetzt eben hier Masken der Machtdämonen oder zum Beispiel, ja, weil das sind zwar jetzt unsere Favoriten, aber haben ja schon öfters gesagt, außerhalb dem Kern-Fandom ist halt Masken der Machtdämonen, das sagt halt keinem was. Und muss man halt einfach zugeben. Und darum, ich denke, da wären wir locker in diese $45 bis $50 Preisriege kämen. Das sind dann bei uns 75 Euro pro Figur bei Händler oder bei Eigenimport. Und also da wäre natürlich auch wieder ein Riesenaufschrei gewesen oder ein Ärger, wie das denn sein kann, weil es sind doch bloß Plastikfiguren und bla bla bla, ja, ist halt so. Und ich, dann wären wir wirklich an die Grenze gekommen, dass das nicht mehr so viele Leute kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Produktionsgrenze ist bei Super 7, aber ja, dass sich das dann auch irgendwo schlicht und ergreifend dann nimmer gelohnt hätte, selbst für Super 7.
Ja,
von der Menge her. Also
und vor allen Dingen, weil wir immer mehr irgendwo an Leuten einfach verlieren dadurch, wo es eher jetzt gerade in Hinsicht auf den Film Zeit wird, dass man wieder mehr in den Mainstream bei den Masters kommt, wieder mehr Leute zurückkommt, ja, die auch irgendwann bei Moto Classics abgesprungen sind. Ja, diese 10 Jahre Moto Classics, fand ich, waren für das Fandom ungeheuer wichtig, ja, weil ich glaube, ohne die hätten wir noch viel gigantischere Abfälle gesehen, was zum Beispiel die Userzahlen auf PE betrifft. 2015 ungefähr war das. Da hat man wirklich gemerkt, boah, irgendwie ist jetzt gerade total die Luft raus. Viele Leute sind nicht mehr da gewesen. Nicht nur die aktiven User, auch die reinen Besucherzahlen sind zurückgegangen. Das hat sich dann plötzlich wieder Stück für Stück aufgerappelt, als Super 7 mit ihren Sachen angefangen haben. Aber nichtsdestotrotz ist es halt alles immer noch stark Nische gewesen. Diese Nische war nötig, dass das Fandom am Leben bleibt, aber irgendwann war ein Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, boah, also bevor wir jetzt noch irgendwo Moto Classics mehr schlecht als recht immer durchziehen müssen, ist es vielleicht auch mal gar nicht schlecht, einen harten Cut zu machen. Das Tragische dabei ist für mich eher, bei Club Grayskull wären noch prominente Figuren gewesen, die noch ein bisschen mehr Mainstream hätten laufen können, aber da wäre es preislich schwierig gewesen. Aber vor allem die Vintage Collection ist jetzt natürlich schade, weil die hat natürlich letzten Endes auch dafür gesorgt, dass Mattel auch wieder stärker auf den Plan getreten ist und meiner Meinung nach zumindest auch sowas wie die Moto Origins jetzt eben durchgesetzt hat. Und da würde ich jetzt direkt zum nächsten Punkt dabei kommen, den ich interessant finde. Mattel hat es ja halt tatsächlich jetzt gesagt, sie stellen diese Toylines ein, weil sie auch die super Beweglichkeit von Moto Classics und Co. in Konkurrenz zu Moto Origins sehen und sie wollen natürlich auch mit Moto Origins breiter gefächerten Publikum ansprechen, als es mit Moto Classics und so überhaupt möglich wäre und ihren eigenen Stempel natürlich zeigen. Das ist natürlich einerseits nachvollziehbar, andererseits ist es natürlich aber auch scheiße für die Leute, die eben trotzdem gerne weiterhin die bisherigen Toylands gesammelt hätten oder umgekehrt die Origins jetzt nicht toll finden. Jetzt ist da natürlich auch im Fandom so die Frage, ja, muss man Mattel jetzt quasi als den Bösen sehen oder muss man Mattel wiederum als den Retter sehen? Und ja, was mich jetzt auch dabei noch interessieren würde, ist dieser Punkt, welche Position Mattel hier einnimmt. Die einen Fans sagen, Mattel, oh, die sind jetzt irgendwie der Satan für die Fans, weil die kacken auf uns Sammler und beenden einfach die Sachen, die wir lieb gewonnen haben und mit denen wir dafür gesorgt haben, dass Moto überhaupt am Leben geblieben ist. Die anderen sagen wiederum, im Gegenteil, es ist gut, dass Mattel mal Tabula Rasa macht, anstatt dass das irgendwo so weiter vor sich hin kleckert und versucht es wieder die Master größer zu machen, als es jemand wie Super Seven je könnte. Ich kann beide Seiten irgendwo verstehen, aber Gordon, wie siehst du das? Wie würdest du Mattels Vorgehen jetzt eher einordnen?
Naja, ich glaube, die Antwort liegt hier irgendwo dazwischen. Ne? Das ist immer so viel schwarz-weiß, finde ich. Also es ist immer so, ja, entweder sie sind der Böse oder sie sind der Gute, aber so läuft das nun mal nicht. Also klar, und hallo in dem Moment natürlich auch, ja, willkommen erneut im Kapitalismus. Ist nun mal halt, wie es ist. Ne? Sie haben nun mal die Rechte da dran und wenn sie sich sagen, ja, wir wollen uns hier nicht selber Konkurrenz machen, wir wollen irgendwie eine neue Toyline rausbringen mit den Origins und jeder weiß, wie ich über die Origins denke, mir gefallen sie nicht, aber ich kann trotzdem verstehen, warum Mattel das eben macht. So, wenn sie ihr neues Produkt eben overbringen wollen, dann muss man eben gucken, wie viel lasse ich vielleicht noch nebenbei laufen. Und wenn ich mir dann irgendwie durch Super Seven oder so da eigene Konkurrenz ins Haus hole, bin ich ein Idiot. Zumindest auf dem Markt. Das ist doch ganz klar. So, und deswegen es ist vollkommen normal, dass die dann sagen, ja, nee, das wollen wir so nicht. Und das ist auch in allen möglichen anderen Bereichen so. Klar kann man jetzt als Fan sagen, ja, irgendwie ist das schon blöd, weil viele Fans hätten gerne noch dies, das, Ananas gehabt. Ja, sicherlich, aber darum geht's Mattel dann in erster Linie nicht. Und natürlich gucken sie dann in dem Moment erstmal auf ihre Zahlen und gucken, was verkauft sich, was nicht und was ist für uns sinnvoll und was nicht. Und das ist doch auch vollkommen klar. Also ich meine, das ist halt auch die große Frage, ob das viele Leute dann in dem Moment anders machen würden, wenn sie eine Company hätten. Ja, ich glaube, also manchmal habe ich das Gefühl, bei all den Egoismusvorwürfen, die da Mattel gemacht werden, vergessen einige Fans vielleicht auch ihren eigenen Egoanteil unter der Nummer. Mal so. Da nämlich auch viele sich dann sagen würden, naja, wenn ich da irgendwie die Möglichkeit habe, irgendwie was zu machen oder einen besseren Preis rauszumachen, dann würde ich es nicht tun, weil ich sonst irgendjemanden vergrätze, eine kleine Fanbase, die jetzt noch da sitzt und auf totale Obskuritäten wartet. Ist eher unwahrscheinlich, ne? Und genau an dem Punkt sitzen wir jetzt, glaube ich, einfach. Klar, es ist blöd für die Fans und ja, wie gesagt, ich hätte auch gerne noch einige Figuren gehabt, ne? Auch von den New Adventures und ich habe ja auch gesagt, es wäre cool gewesen, wenn man nochmal so ein Kickstarter-Projekt oder so ein Prepaid-Projekt gemacht hätte, ne? Vielleicht auch meinetwegen von Seiten Mattels aus zu sagen, okay, wir machen nochmal ein NA-Bundle für euch und wir machen nochmal ein Mini-Comic-Bundle für euch oder so. Ihr bezahlt im Voraus und wenn genügend Leute bezahlen, dann machen wir das. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist eben auch zu sagen, ey, so viele Leute seid ihr nicht und das rechnet sich für uns einfach nicht und wir machen jetzt was Neues und da stecken wir jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit rein und deswegen beenden wir die andere Sache und ich glaube, das ist es letzten Endes so und ich denke, dass man das in dem Moment dann auch aus der Sicht akzeptieren muss, dass man sich darüber aufregen kann, ja klar, aber das kann man sich über vieles.
Letztendlich, man ist ja Mattel ein Wirtschaftsunternehmen und muss entsprechend wirtschaftlich arbeiten.
Na sicher.
Ja. Ja, und die haben ja logisch, also ich denke schon, dass die auch die Zahlen haben von Super Seven, wie viel die von den letzten Classics verkauft haben, weil sie ja wahrscheinlich dann Tantiemen kriegen und dann wissen sie es ja. Und ich denke schon, dass Mattel da auch immer ein bisschen einen Aufwand hat, weil es gibt bestimmt dann irgendwie wieder Lizenzgeschichten, die irgendwie geklärt werden müssen. Das sagt ja der Pixel, denn hat er ja auch in dem letzten Rose Cobble Dinner gesagt, bezüglich seines Toy Guides, also das Schlimmste bei diesen ganzen Dingen ist immer die Lizenzverhandlungen. Mhm. Wenn du irgendwas abbilden willst, wo nicht genau geklärt ist, wem das gehört oder was auch immer. Also das ist furchtbar, besonders bei Masters of the Universe anscheinend, weil das wirklich so ein Tohuwabohu ist. Und ich glaube schon, dass da tatsächlich Mattel auch immer noch Aufwand hatte, immer noch ein bisschen so mit den mit dem Super 7 ja, Lizenz oder halt mit den ganzen mit den Figuren. Und dann haben die wahrscheinlich auch abgewogen und gesagt, ja, also eigentlich wollen wir jetzt halt unsere ganze Aufmerksamkeit und unsere ganze Investition stecken wir jetzt in die Origins, und da können wir jetzt nicht nur auch noch Geld abzwacken für die Betreuung von den Classics, und darum ist es jetzt einfach aus unserer Sicht vorbei, weil da wird halt einfach Ein- und Ausgaben verglichen, und dann haben sie gesagt, also da haben wir so und so viel Ausgaben, keine Ahnung, sage ich jetzt mal $50,000 im Jahr, und es kommen aber nur 40.000 dabei rum, ja, warum sollen wir das weitermachen? Ja, also genau. So ist es halt. Das so, so plakativ ist es einfach. Und also das ist jetzt einfach geschätzte Zahlen von mir, aber wie gesagt, es wird ja immer wieder kolportiert, besonders bei den Classics ist halt einfach nicht mehr so viel gange, und also bei den Collector's Choice. Und darum, ja, denke ich, dass das auch eine finanzielle Entscheidung war. Und mir ist jetzt gerade nochmal eingefallen, weil du gesagt hast, ja, man könnte ja noch ein Crowdfunding machen und so. Also da finde ich jetzt ein ganz gutes Beispiel, sind ja gerade diese HasLab Crowdfundings von Hasbro. Da hat er zwar die erste, Jabba's Segel, Sail Barge, die hat ist ja zustande gekommen, aber jetzt das zweite, das Cookie Monster, das fand ich, war eine seltsame Entscheidung, das zu machen, aber das ist ja weit gefailed, also das war ja nicht einmal im Ansatz.
Da könnte man rein theoretisch auch davon reden, dass das ein Mainstream-Appeal
hat,
aber letzten Endes hat das nicht funktioniert.
Genau, und der War for Cybertron Unicron, der wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja? Der ist jetzt zwar jetzt langsam, aber sicher geht er Richtung die 8000, aber trotzdem.
Und sie haben vor allem da die Frist noch deutlich verlängert.
Genau.
Aus meiner Sicht auch, weil sie eben gemerkt haben, wir sind eigentlich nicht so schlecht dran, aber es reicht nicht.
Ja, also da merkst du, dass da vielleicht einfach auch selbst bei Transformers, was jetzt meiner Meinung nach auch eine deutlich größere Fan-Community ist als Masters of the Universe, also zumindest zahlenmäßig. Ach. Ja, sag ich jetzt einfach mal.
Ja, da hast du recht, natürlich.
Dass nein, da aber die Masse nicht daherkommt, um sowas zu finanzieren.
Ja, genau. Und das war ja auch das, was ich glaube, ich habe das im letzten Quartett schon irgendwie gesagt. Habe ich ja auch gesagt, dann, wenn es dann tatsächlich so ist, dass man jetzt so ein Crowdfunding aufmacht und es kommt nicht zusammen, dann müssen die halt da rein investiert haben, sich eben vielleicht auch einfach eingestehen, okay, die Fanbase dafür ist nicht groß genug. Und dann ist das so. Hm. Und dann muss man das akzeptieren, weil dann wäre es ja auch eine Form von demokratischem Entscheid. Dass nämlich das Gros der Leute sich sagt, nee, sorry, aber die New Adventures, so ein New Adventures Bundle ist mir das Geld einfach nicht wert. Und fertig. Und dann muss man damit klarkommen. Damit hätten wir doch auch bei Snake Mountain klarkommen müssen, wenn die sich nicht finanziert hätte. Dann wäre das so gewesen. Dann hätte man gesagt, ja, okay, ich meine, Castle Grayskull war schon kackenteuer und jetzt haben wir noch eine Snake Mountain, die ist noch kackener teuer, ja. Und dann hätte es jetzt nicht geklappt und die hätten jetzt gesagt, jo, wir sind bei 75% stehen geblieben und da ist er dann gestorben. Ja, dann ist es so. Da muss man eben sagen, ja, okay, es gibt eine Fanbase, aber die Fanbase ist eben nicht groß genug, um sich an so ein Projekt ranzuhängen. Und das muss man dann akzeptieren. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es einige Leute eben im Fandom gibt, die diese Wir gegen die Einstellung haben, ja, so wir,
die halt als, immer ein Feindbild brauchen.
Ja, genau so, ne? Also wir als die armen Sammler kämpfen gegen diesen bösen großen Konzern und bla. Aber so läuft's nicht. Das ist, sorry, aber das ist nicht die Realität.
Ja. Ich kann die Sammler aber dahingehend verstehen, die jetzt stinkig sind, weil man natürlich tatsächlich sagen könnte, ja, was Mattel daran sieht, ist das eine, aber ich stimme auch irgendwo zu. Moto Classics und Moto Origins sind nicht unbedingt dasselbe. Gerade nachdem Mattel halt davon gesprochen hat, die sind für Erwachsene und für Kinder oder für Kinder und Erwachsene und wie auch immer, da kann man natürlich sagen, ja, okay, aber wie sollen dann ein paar Moto Classics Figuren von Super 7 im Jahr und bisher waren es ja wirklich nicht so viele, dann irgendwo dem Motto Origins das Wasser wegkramen oder wie auch immer. Ich glaube, da steckt eher so die Intention dahinter, dass Mattel eben nicht mit Super Seven Produkten verwechselt werden will. Was dann natürlich auch wieder eine Ironie ist, weil ja so viele Leute gibt, die über die Qualität von Super Seven teilweise zurecht, teilweise nicht mehr zurecht, aber insgesamt halt trotzdem abgestänkert haben. Aber nichtsdestotrotz, Mattel hätte natürlich rein theoretisch auch sagen können, oh, Super Seven, pass auf, wenn jetzt 8 bis 12 Figuren, wie in welcher Form auch immer, jedes Jahr rausbringt, sollte es uns egal sein, macht wie ihr wollt, das Zeug ist teuer genug, könnt ihr gucken, wie ihr da Käufer findet und zieht es durch, und Super Seven hätte zumindest ein Crowdfunding für die Moto Classics machen können, weil Super Seven selbst war bei Moto Classics auch nicht mehr so begeistert. Die hätten aus meiner Sicht lieber die Vintage Collection und vielleicht die Club Grayskull Figuren weitergemacht. Ja. Aber haben sie jetzt nicht gemacht. Da könnte man natürlich jetzt Mattel irgendwo kritisieren und sagen, ja, wieso habt ihr das nicht einfach zugelassen? Manuel, hättest du das zugelassen an Mattels Stelle?
Ich würde sagen, ich weiß nicht genau, welchen höheren Plan da jetzt Mattel mit verfolgt. Also wir sprechen jetzt ja hier viel auch von wirtschaftlichen Faktoren und sowas alles. Aber eventuell, weiß nicht, stecken ja noch andere Pläne dahinter im Hinblick auf den kommenden Film. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, wenn Mattel die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen, dann warum sollten sie das letztendlich nicht tun, solange es nicht ihren eigenen Plänen jetzt widerstrebt. Das wäre jetzt mal so meine Vorangehensweise. Wenn ich jetzt irgendwie einen Relaunch plane oder irgendwas Besonderes plane, auf lange Sicht hin, wie die nächsten 2-3 Jahre, wo ich sage, dann könnten wir irgendwelche Lizenzgeschäfte, dann eher, weiß ich nicht, das Konkurrieren oder sonst irgendwie so, dann würde es vielleicht auch nicht erlauben. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, welche, wie gesagt, mittel- oder langfristigen Pläne Mattel da verfolgt.
Ja, aber es geht ja im Grunde eigentlich nur um die Frage, was hätte es Mattel jetzt wirklich irgendwo wehgetan, oder hätte Mattel tatsächlich bei bestehenden Fans sehr viel Punkte gut machen können, wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, nö, wir sehen das nicht als Konkurrenz, weil Super Seven ist sowieso nur ein kleines Licht gegen uns, wir sind von unserer Ware überzeugt und zumindest bis jetzt unsere ersten Origins-Figuren im Herbst nächsten Jahres kommen, so Super Seven von uns aus noch 2 weitere Classics Wave produzieren. Das wäre ja rein theoretisch denkbar gewesen.
Ja, schon. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube aber nicht, dass das so funktioniert. Mhm. Mattel ist ein Konzern. Also ich glaube nicht, dass die sich da zusammenhocken bei irgendeinem Business-Meeting und überlegen, Mensch, wollen wir jetzt die Fans vergraulen oder wollen wir die nicht vergraulen? Also ich glaube, da sind wir ein schwindend geringer Teil vom ganzen Puzzle. Und wenn man sich mal die Vergangenheit jetzt mal anschaut, wie oft irgendwelche Großkonzerne, weiß ich, den Tante-Emma-Laden verklagt haben, weil die irgendwas produziert, kann man nicht mal was sagen, aber verkauft haben, was in irgendeiner Weise ihnen geschäftsschädigend vorkam, da muss man sich schon den Kopf packen. Also von daher, ja, also wie gesagt, glaube ich nicht, dass es in erster Linie bei Mattel darum geht, die Fans nicht zu vergraulen. Wenn wir es aber als aktuelles Beispiel mal ein anderes Thema wählen mit Disney und Sony, das hätte denen schon klar sein müssen, dass da ein Shitstorm kommt, ja, mit Spider-Man. Aber letztendlich haben sie trotzdem den Weg jetzt gewählt, weil keine Ahnung, Sony da jetzt mehr Geld verdienen will als bislang, Disney irgendwie vielleicht die Lizenz nicht bezahlen konnte, wollte, weiß ich nicht. Also da steht der Fan und die Fandom ist, sage ich jetzt mal, behaupte ich jetzt einfach mal ein bisschen größer als bei Masters. Stand letztendlich anscheinend auch nicht im Vordergrund.
Sehr guter Punkt, das stimmt, ja, genau. Da waren rein wirtschaftliche Dinge im Vordergrund und die zählen dann im Grunde.
Ja, natürlich. Ich meine, Sony ist ja auch nicht doof. Sony hat in dem Moment Coattail geritten, ja, haben Marvel ja so gesehen sogar ausgenutzt, haben die Fanbase genutzt, um Spider-Man hochzubringen, und wollen jetzt, weil sie ja, wie gesagt, Sony, das Filmstudio ringt nach einem Franchise und da wollen sie unbedingt hin. Jetzt gibt's aber auch schon wieder das Gerücht, und das ist ja das erste Gerücht, was jetzt kommt, dass das Sony-Studio, das Filmstudio, weil es halt Flop nach Flop produziert, angeblich abgegeben werden soll und eventuell von Amazon übernommen wird. Und schwuppdiwupp, ist das nämlich Vertragsbruch, was Spider-Man angeht, und dann würde Spider-Man automatisch zu Disney wieder rübergehen, weil der nämlich nicht mit zu Amazon rübergehen dürfte. So. Krass. Ja, so läuft das eben in der Businesswelt. Und deswegen sage ich ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist halt, das ist, sorry, aber das ist ein bisschen naiv, sagen wir einfach mal. Ja, das ist ein bisschen naiv. So, das ist mir zu einfach gedacht. Und das ist, da merkt man dann halt auch wieder so, Fans sind eben Fans und viele haben eben überhaupt gar keinen Peil. Wie Manuel eben richtig sagt, teilweise werden Leute verklagt wegen dem größten Scheiß, Mann. Und ich denke mal nur daran, wie es in der Videospielindustrie zuging. Die ersten Beat'em-Ups, die rauskamen wie Street Fighter 2 oder so, Capcom hat andere Companies verklagt, weil sie ähnliche Feuerbälle benutzt haben oder Tritte oder sonst irgendwas. Ja, solche Sachen sind da rumgegangen, damit sie natürlich erstmal ihre Monopolstellung haben. Ja, kann man alles scheiße finden, aber Fakt ist halt, viele wollen natürlich dann auch ihr Produkt oder ihre, ja, sagen wir mal, ihre kreative Idee erstmal geschützt sehen. Und, was jetzt auch noch das Ding ist, natürlich sehe ich das ähnlich, Sepp, dass man hätte sagen können, okay, bis dahin, bis die Figuren rauskommen, macht ihr immer noch zwei Waves und was soll's, drauf geschissen. Aber nehmen wir jetzt mal an, die wären noch gekommen, die zwei Waves, und dann wäre es eingestellt worden, wäre der Shitstorm von diesen Fans genauso groß gewesen. Dann hätten sie sich wieder darüber aufgeregt, oh, ich hätte gern noch die Figur gehabt und ich hätte gern noch das gehabt und böse Mattel hat jetzt wieder alles raus. Weil es gibt immer noch Charaktere und es gibt auch immer wieder noch Charaktere, die andere Leute dann haben wollen. Wer hätte denn wirklich noch eine Wave erwartet, wo wir zum Beispiel alle New Adventures-Figuren auf einmal bekommen hätten? Das ist ja auch noch ein ganzer Schwung.
Ja, und da hätte es hundertprozentig genug gegeben, die dann gesagt hätten, wie soll sich das denn verkaufen? Kein Wunder, dass die Wave gefloppt ist. Ja,
genau. Ja. Weißt du, wie du es machst, machst du es nämlich falsch.
Genau, wenn alles, also angenommen, es würde jetzt wirklich gleichzeitig Classics, Club Grayskull, Neo Vintage und Origins kämen, dann würde ja auch wieder, oh mein Gott, wie soll ich das alles nur kaufen? Und das, die Marke wird gemolken und das ist ja alles furchtbar und wie kann Mattel das machen? Also, das würde dann auch kämen. Also, da wirklich, wie es das machst, ist irgendwie falsch und ja.
Ja, man darf aus meiner Sicht auch gar nicht unterschätzen, eben das wollte ich auch schon ein bisschen andeuten vorhin, was Super Sevens Wünsche überhaupt gewesen wären. Bei Super Seven, wenn deren Vertrag jetzt, wie es heißt, angeblich irgendwie noch nach 2019 hätte verlängert werden müssen, kann ich mir gut vorstellen, dass Super Seven auch ohnehin von sich aus selbst gesagt hätte, Atoru, tut uns leid, jetzt die Filmfiguren, das hat noch gerade so geklappt, aber ansonsten bringt es einfach nichts, Moto Classics fortzusetzen. Und dann wäre Super Seven der Böse dabei gewesen, weil wie könnten die es wagen, unsere heißgeliebte Sammler-Toyline aufzugeben? Aber das sehe ich als durchaus realistisches Szenario an. Ich glaube, das realistischste Szenario, was Super Seven betroffen hätte, wenn Mattel nicht irgendwas gesagt hätte, wäre gewesen, dass die mit den Vintage-Collection-Figuren weitergemacht hätten, wo man aus meiner Sicht aber auch am allerbesten verstehen kann, dass Mattel da gesagt hat, nee, das geht nicht, dass am Ende die Figuren im Laden hängen, neben unseren Figuren und im schlimmsten Fall gedacht wird, Mattel hat das Zeug rausgebracht, wo jetzt die Beine abbrechen.
Ja, kann natürlich auch sein, dass Mattel so gedacht hat. Wobei ich das gar nicht mal glaube. Ich denke halt eher, dass es einfach wirklich darauf hinausgelaufen ist, so zu sagen, ja, komm, da ist es jetzt noch so eine kleine Toybase und wie auch immer und wir machen jetzt was Neues und das bleibt jetzt genau das so und das soll einfach das Alleinstellungsmerkmal haben und fertig. Und das muss man eben akzeptieren, auch wenn man das irgendwie blöde findet als Sammler. Ja, kann ich irgendwie alles verstehen, aber ich sehe das hier nicht in dieser Schwarz-Weiß-Riege, dass Mattel hier deswegen jetzt die absoluten Bad Guys sind.
Ja, ich denke auch jetzt, ich denke zum Beispiel nicht, dass das jetzt Auswirkungen aufs Fandom hat. Also, weil das war ja auch bei 2000X so, ja, da gab es dann diese Post-2000X-Stelle, bisschen Staction Snow und dann ging es ja mit den Classics voll ab und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt mit den Origins genauso, also habe ich ja vorher schon angedeutet, ja, also wenn die dann nächstes Jahr im Herbst wirklich in den Läden hängen, dann gibt's da auch wie bei den Action Vinyls einen Hype oder eine positive Einstellung dazu, dass man die eben im Laden kaufen kann und dann da ist dann vielleicht kein Club 28 Slime Pit Teamen dabei, den dann jeder irgendwie sucht, aber trotzdem wollen dann bestimmt früh diese Figuren haben und ich denke, die Diskussion wird sich nächstes Jahr zu einem beträchtlichen Teil doch in Wohlgefallen auflösen, denke ich.
Ja, ich glaube, es wäre eher problematisch gewesen, wenn jetzt Mattel dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben hätte und hätte jetzt gesagt, bis der Film irgendwann mal kommt, beziehungsweise Gordon, sag es.
Ja, oder nie. Film,
genau, oder nie kommt, gibt es einfach gar nichts, weil wir wirklich die Läden komplett leerräumen wollen, was ja nicht so ist. Aber wenn Mattel das gesagt hätte und hätte jetzt nicht eben was angeboten, das doch bei sehr vielen gut ankommt, nämlich die Moto Origins, ich glaube, dass dann es im Fandom weitaus größere Aufschreie gegeben hätte, als jetzt, wo die halt sagen, ja, ehrlich gesagt, ist scheiße, dass das eine endet. Aber das andere, ja, man kann schon irgendwo verstehen, dass das auch endet, weil it's run its course. Und das geile Neue, da bin ich schon gespannt drauf. Da finde ich, hat Mattel es wiederum richtig gemacht. Diese Mega-Constructs, die Mattel, glaube ich, selbst überrascht haben, die laufen total gut bei den Fans, die kommen super gut an. Moto Origins, ja, die einen sind positiv, die anderen negativ, die anderen in der Mitte, aber letzten Endes unterm Strich merkt man doch, dass die schon drauf angefixt sind. Ich muss zugeben, ich bin auch jeden Tag ein Stückchen mehr drauf angefixt. Und wir wissen es alle, wir haben es schon mehrmals gesagt in den letzten Folgen, wenn das Zeug wirklich mal im Laden hängt, wird es genauso gekauft. Und dann wird doch relativ schnell keiner mehr sagen, ah, ich hätte aber doch noch gerne den Filmation Wareman gehabt.
Ja, und es gibt auch so viele einfach, die im Fandom, sowohl im Deutschen als auch im Amerikanischen, die kaufen halt einfach alles, wo Masters of the Universe draufsteht. So. Und wenn sie dann auch noch das Ganze dann irgendwie in den Läden hängen sehen oder sowas, dann ist es schon wieder vorprogrammiert, dass dann da auch mehrere von gekauft werden. Wie lange sich dann die Toyline hält und ob die sich wirklich so lange hält wie dann die Moto Classics, das steht dann auf einem anderen Blatt. Ja. Aber trotz alledem, ich denke, erstmal wird sich das schon verkaufen.
Ja, denke ich
ja. Ja, Klopf auf Holz. Also, liebe Hörer, für heute war es das dann auch wieder. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ja, dann abonniert uns auf YouTube, empfehlt uns auch anderen weiter, kommentiert fleißig, wir freuen uns drauf, wenn ihr was uns schreibt und ansonsten bewertet uns auch, gebt uns Likes auf Facebook etc., den ganzen sozialen Medienkram, haut die Sache durch. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, war mal wieder eine sehr zukunftsträchtige Diskussion und ja, die Gegenwart liefert aber, wie wir gesagt haben, schon noch Figuren. Ich hoffe, jetzt kommt dann bald die PowerCon Exclusive Lieferung, damit ich das 3-Pack auspacken kann. Und dann im Oktober die Club Grayskull, damit ich endlich meine Shadow Weaver habe und die dann auch mal zu meiner wilden Horde stellen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video oder Podcast. Servus.
Ja, auch ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören, genauso viel Spaß, wie wir bei der Aufnahme hatten. In diesem Sinne, bis zur nächsten Sendung. Macht's gut, tschüss und bis dann.
Ja, tschüss, bis dann und ich mach's heute kurz. Heißen eigentlich die Kinder von Kaul und Kauler dann Kaulquappen?
Oh Gott. Oh.
Unfassbar. Gut.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Werbeverträge, Hollywood, ich habe es endlich geschafft, Leute, geschafft!
Moment. Hast du nicht...
Einmal mit Profis arbeiten, du. Einmal.
Oh. Ja, Manuel, was sagst du dazu? Ist es der Wahnsinn? Da ist er platt.
Ja, Mikro einschalten. Der siehst der Wahnsinn.
It's on hiatus oder wie man hiatus? Gordon, wie sagt man?
Was?
Okay, danke. Also. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, boah, Mattel, das sind totale Arschlöcher, die auf uns scheißen. Die anderen sagen, das ist total klar, dass Mattel das machen muss, auch im Sinne von uns Fans. Manuel, wie würdest du das jetzt eher einordnen?
Manuel? Ist der stumm? Eingeschlafen?
Ich würde sagen, damit lassen wir es für heute mal gut sein und warten einfach mal ab, was noch in Zukunft geschieht und was Mattel tun wird und was nicht und was Super 7 vielleicht auch noch weiter tun wird. Die sind ja, ehrlich gesagt, immer für eine Überraschung gut. Ich war noch drauf, dass die He-Man Tapete anbieten.
Der Geschenkpapier gibt es ja schon.
Oder ja, und schon. Und den Fisto-Dildo für die ganz Erwachsenen unter uns. Also.
Bitte.
Was ist da los?
Komm, das musste doch jetzt noch.
Jetzt sind wir unsere Familienkompatibilität wieder los beim Podcast.
Ja, ich dachte, da hätten wir uns drauf geeinigt, dass wir jetzt nur noch, egal.
Stefan, rausschneiden.
Kein Wunder, dass wir so niedrige Aufrufzahlen haben. Die ganzen Kinder können nicht zuhören.
Ja.
Ach so, ist das, uns hören Kinder zu. Ich dachte, wir sind alle Kind geblieben.
Ja.
Ja, eben deswegen ja. Jetzt hast du deren Herzen gebrochen.
Jetzt bin ich irgendwie raus. Was hatten wir nochmal? Genau, wir wollten zu Ende kommen.
Ja.
Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.